die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Heute mit einem Weintag und wir haben einen besonderen Gast, nämlich einen Weltmeister. Hallo Marc.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Der Marc Almert ist Geschäftsführer bei Bordeaux Lacvin. Er hat seine beruflichen Anfänge im Wein mit einer Sommelier-Ausbildung gemacht. Seither ist eine steile Karriere gefolgt. Sommelier in renommierten Restaurants in Deutschland. Dann ist er in die Schweiz gekommen, hat eben als Sommelier bei Bordeaux Lac angefangen, ist 2019 Sommelier-Weltmeister geworden. Also, wie man sieht, nur schon diesen kurzen Punkt aus der Biografie, für Gesprächsstoff ist gesorgt. Zudem haben wir mit Marc ein spannendes Projekt geplant. Auch über das Projekt wollen wir mit ihm reden. Aber zuerst mal, Marc, herzlich willkommen bei den Weinbrater.
Herzlichen Dank.
Marc, ich finde es grandios, dich da zu haben. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Da wir dich als Fachperson, als Experte jetzt hier dürfen bei uns haben, habe ich doch gerade eine Frage an dich. Welchen Wein sollen wir jetzt trinken, um das Gespräch gut zu unterstreichen?
Ich glaube, zum Unterstreichen brauchst du einen Wein, der nicht die volle Aufmerksamkeit bindet, aber dennoch Spaß macht, knackig ist, die Zunge am Laufen hält. Und da habe ich mir was aus Österreich für euch einfallen lassen. Denn Österreich war so das erste Land, was ich viel bereisen durfte als junger Sommelier. Und eine der Reisen, die mich an das an so warme Sommertage erinnert, ähnlich wie heute beim Aufnahmetag, war in die Südsteiermark. Und deswegen gibt es heute einen steirischen Souvenir Blanc von Polz.
Sehr cool. Ich kenne den Herrn Polz nicht oder die Familie Polz. Kannst du noch etwas sagen zu ihnen?
Das ist ein Betrieb mit mehreren Generationen und der es jetzt führt, ist der Erich Polz. Der wollte ursprünglich gar nicht Winzer werden, war lange als Dirigent tätig, hat auf der ganzen Welt Orchester geführt und ist dann doch zurück ins elterliche Weingut, macht das jetzt zusammen mit der Familie und relativ breites Portfolio, natürlich viel Morillon, viel Sauvignon Blanc, die ganze Klaviatur von Gebietswein, Ortswein, Riedenwein, also sprich Lagenwein, aber wirklich sehr, sehr spannend. Eines der wenigen Weingüter, die in den letzten Jahren geschrumpft sind, bewusst, weil sie sich gesund schrumpfen wollten und wirklich voll auf die Qualität konzentrieren. Und eins, wo ich sage, das muss man immer wieder probieren. Und gerade die Ortsweine, so wie heute in Ehrenhausen, die darf man auch mal ein bisschen reifer trinken. Das ist jetzt der 20er und das fängt dann richtig an Spaß zu machen.
Und du hast ein bisschen Affinität zu österreichischen Weinen. Warum findest du das Land auch wie technisch interessant?
Ich habe nicht nur zu den österreichischen Weinen Affinität, sondern auch vor allen Dingen zur Stadt Wien und anderen Teilen Österreichs, weil Wien ist so ein Ort, wo ich finde, da kann man gut hinfahren und sich inspirieren lassen. Es gibt eine sehr, sehr bunte Gastronomie von hochklassisch mit Frack und Fliege bis hin zu sehr modern und flippig und alle Schattierungen dazwischen. Es gibt viele Museen, es gibt tolle Orte, tolle Architektur. Aber es ist halt auch ein Land, was gar nicht so groß weintechnisch ist. Es konzentriert sich auch sehr auf den Osten des Landes und hat dafür eine wahnsinnige Vielfalt an Rebsorten, an Gebieten, an Stilen. Und durfte ich eben schon relativ oft besuchen, deswegen ist mir sehr ans Herz gewachsen. Abgesehen davon, dass die Gastfreundschaft und die Küche auch nicht ganz schlecht ist.
Jetzt kommt der Wein ins Glas, jetzt müssen wir natürlich schnell einen Schluck nehmen und noch kurz über den Wein reden. Auf was sollen wir schauen, wenn wir den trinken?
Weil ich bin immer neugierig, also klar können wir Sommeliers immer direkt erzählen, wie es schmeckt, aber ich wäre eigentlich neugierig, wie ihr beide den findet.
An dem Aufnahmetag müssen wir, wenn wir die Folge senden, aber jetzt, wo wir es aufnehmen, ist ein heißer Sommertag. Und es scheint mir für den Tag die perfekte Wahl zu sein. Er hat schön Säure, er hat schön Frische, er kühlt schön ab, wenn man ihn nimmt. Und also für einen Sauvignon Blanc, finde ich, ist der gerade ziemlich schön am Punkt.
Ich glaube, wir Sommeliers sind immer so, wir haben unsere, ich sag mal, Stereotypen. Ich kenne ganz viele Sommeliers, die sagen, ich trinke kein Pinot Grigio. Auch sehr viele sagen, ich trinke kein Sauvignon Blanc. Und es gibt auch ganz, ganz viele Sauvignon Blancs, die ich nicht mag, weil sie mir zu anstrengend sind, zu laut sind. Und deswegen ist so mein Ziel dann immer, Sachen zu suchen, die mir trotzdem gefallen. Und in die Richtung geht es hier auch. Ich finde, der ist, du merkst, es ist ein Sauvignon Blanc, er hat viel Frucht, er hat, was du angesprochen hast, Wacholder, sich auch ein bisschen so Holunder, was typisch wäre. Aber am Gaumen merkt man dann, er ist schon sehr puristisch, sehr reduziert. Er hat viel Struktur, viel Säure, viel Mineralität. Das sind Kalkböden, die da mitkommen. Und jetzt eben mit dieser beginnenden Reife kommt so ein leichter Firneton. Wie gefällt er dir?
Also ich finde echt schön, weil er eben nicht überaromatisch ist. Sauvignon Blanc kann zu dem tendieren. Mir hat eben auch gefallen, die Wacholdernote in der Nase, das Parfüm, das aufgeht. Eben den Holunder würde ich sofort unterschreiben. Auch also ein bisschen das grüne Äpfelton-Ding, was ich wirklich so finde, ist sehr impressive. Wo ich aber dran geschmeckt habe, zuerst so ein bisschen Respekt gehabt. Ui, wie ist das mit der Aromatik am Gaumen? Genau das, was du jetzt angesprochen hast. Und finde, das kommt super schön elegant nachher hinten nach. Und ist die Art von Sauvignon Blanc, die ich eigentlich auch gerne habe. Understatement auf schön.
Das finde ich gut beschrieben, danke dir.
Jetzt verlassen wir aber mal Österreich, gehen ein bisschen nördlich, vielleicht auch ein bisschen westlich. Dort gibt es eine Stadt, die ist nicht ganz unbekannt, die heisst Köln. Und in Köln ist der Marc Almet geboren. Bist du in der Stadt geboren oder in der Region?
Also wir können jetzt auch Köln-Schwadisch, ich bin im Klösterschee geboren.
So machen wir das Interview weiter.
Das ist wirklich so, also das Krankenhaus, wo ich geboren bin, ist wirklich so in der Kölner Altstadt. Also viel mehr Köln geht eigentlich nicht.
Und was für eine Kindheit hast du gehabt? Also du bist einfach in dieser Stadt auch aufgewachsen.
Es gab mal einen kurzen Abstecher nach Hamburg für 3 Jahre, als ich so 4 bis 6 war. Aber sonst war ich eigentlich meine ganze Jugend und auch meine Ausbildung in Köln und auch im richtigen Köln. Also wir können unterscheiden zwischen Westrheinisch und Rechtsrheinisch und ich war im Westrheinischen Teil. Köln ist eine tolle Stadt von den Menschen her. Viele sagen immer, Köln ist eine schöne Stadt, wo ich dann immer antworte, ist sehr höflich. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das seit den 50ern nicht mehr so. Aber die Leute in Köln sind wirklich sehr, sehr zugänglich. Man kommt schnell ins Gespräch, man scherzt viel. Und das ist eine Mentalität, die mich, glaube ich, auch sehr geprägt hat.
In was für einem Elternhaus bist du gross geworden? Was haben deine Eltern gemacht? Ist da allenfalls schon wie technische Vorbelastung drin oder ist das gar kein Thema gewesen?
Wie war sicherlich immer präsent. Beide meine Eltern haben gerne Wein getrunken oder trinken gerne Wein. Wir hatten aber eigentlich beruflich beide nichts damit zu tun. Beide sind auch aus Nordrhein-Westfalen, was bis auf ganz, ganz wenige Ecken kein Weingebiet ist. Mein Vater war lange als Journalist tätig und ist dann später mehr in den kaufmännischen Bereich von Zeitungsverlagen gewechselt. Und meine Mutter hat eine Mischung an Berufen gemacht aus Gastronomie, allerdings nicht zu der Zeit, wo sie mich großgezogen hat. War dann lange im Außendienst, zum Beispiel für einen Anzeigenverkauf und ist dann später, nachdem ich auch in der Hotellerie tätig war, zurück in die Gastronomie-Hotellerie und hat eine Zeit lang dann auch ein Hotel auf Kreta geführt.
Bist du denn in Köln mit Wein in Kontakt gekommen? Also ich meine, Köln ist jetzt eine Bierstadt, oder? Kölsch. Das kennt man von Köln und ich nehme jetzt an, wenn du Teenager gewesen bist, mit deinen Jungs umgezogen bist, ist da Wein schon das Thema gewesen oder ist das überhaupt nicht präsent gewesen in deinem Leben?
Wenn ich mit den Kollegen aus der Schule umgezogen bin, dann war eher Bier und Alkopops, das war damals so das Thema, präsent. Und ich war eigentlich immer der Uncoole, der in der Ecke stand mit seiner Cookie in der Hand, weil ich weder Bier mochte noch Schnaps. Und es gab auch die legendäre Szene mit meinem Vater an der Ostsee im Urlaub, kurz vor meiner Ausbildung, wo er sagt, Mensch, du wirst ja jetzt bald Hotelfachmann, da musst du mal Wein kennenlernen, probier doch mal. Und ich habe wieder gesagt, Papa, bitte, ich mag das einfach nicht, es schmeckt mir nicht, es riecht nicht gut, es schmeckt am Gaumen nicht, ich finde es kein schönes Getränk.
Aber ist das denn der Grund, wieso du eigentlich Physiker werden?
Das war ein bisschen früher, also die Idee mit der Physik kam, waren so 11, 12, da habe ich überlegt, was mache ich gerne. Und Zahlen mochte ich schon immer und ich mochte immer so Aerodynamik, also mich hat es fasziniert, wie funktionieren Flugzeuge, warum fährt ein Auto geradeaus trotz Gegenwind. Und habe dann gedacht, ich will Physiker werden, habe mich dann mit vielen Physikern getroffen und ich hoffe, es hören nicht zu viele zu, weil ich gemerkt habe, es ist ein ganz tolles Feld, aber A, musst du ein wirklicher Crack in Mathe sein, das bin ich nicht, ich bin ganz gut, aber nicht grandios. Und das war ein Schlag Mensch, wo ich mir nicht sicher war, dass ich 50 Jahre lang nur in dieser Branche arbeiten möchte, weil es doch sehr verkopft zum Teil war. Und da habe ich gedacht, okay, ich brauche ein bisschen was Handfesteres, ich kann nicht so einen rein theoretischen Beruf ergreifen. Was mache ich sonst noch gerne? Und ich bin schon immer gern gereist. Ich habe immer gern mich mit Fremdsprachen auseinandergesetzt und mit Personen aus anderen Kulturen. Ich habe immer schon gern gegessen und habe dann gedacht, naja, dann ist vielleicht Hotellerie, Gastronomie was. Und das ist nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Man sagt, ja, ich gehe jetzt in die Hotellerie, mache erstmal ein paar Praktika. Und dann habe ich einige Sommerferien lang Praktika in verschiedenen Hotels in Köln gemacht. Oder Stage, wie man hier sagen würde. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Und dann war es eigentlich ganz, ganz klar, dass ich Richtung Hotelfachmann gehen möchte. Und habe dann in einem traditionellen Grand Hotel direkt gegenüber vom Kölner Dom mich auf eine Hotelfachausbildung beworben.
Da gibt es noch Stationen vorher, die mich interessiert, bevor du die Hotelausbildung bist. Weil ich habe gelesen über dich, dass du in Köln ein International Baccalaureate at the St. George School absolviert hast. Also erstens mal, was ist die St. George School? Und zweitens, wie bist du dort hergekommen an die Schule?
Ich hatte vorhin erwähnt, ich war ganz kurz in meiner Kindheit in Hamburg. Schon vorher kristallisierte sich ein bisschen raus, dass ich recht schnell neue Dinge lernen kann. Meine beiden Eltern sind eben Deutsche und haben dann gesagt, naja, eigentlich wäre cool, wenn er trotzdem zweisprachig aufwächst und haben mich in den englischen Kindergarten geschickt. Und das war schon bei der St. George's. Das ist eine englische Schule und Kindergarten, die es in mehreren deutschen Städten inzwischen gibt, damals nur in Köln. Man darf sich das wirklich sehr britisch vorstellen. Also wenn wir beim Deutschsprechen erwischt wurden, mussten wir nachsitzen. Wir hatten Schuluniformen, wo auch jedes Mal kontrolliert wurde, ob das Hemd gebügelt ist und die Schuhe geputzt und so. Und tatsächlich im Flur hing ein Bild von der Queen damals noch. In Hamburg war ich dann kurz eher auf deutschen Kindergärten, Schulen. Und als ich dann mit 6 zurück nach Köln bin, bin ich auf die englische Schule und bin dann auch geblieben bis zur Matura. Die hatten damals die Wahl zwischen einem A-Level, das wäre so die englische Matura, oder dem Baccalauréat International. Und eben für mich als Fremdsprachenaffin war das eigentlich das Richtige, weil du da relativ viel Zeit mit Fremdsprachen verbringst und kannst dann relativ breit dich aufstellen und relativ viele verschiedene Fächer bis zur Matura dort durchziehen.
Und wie oft hast du müssen nachher sitzen, weil du Deutsch geredet hast in der Schule?
Etwa dreimal.
Und hat dir die Schule etwas fürs Leben mitgegeben? Also du bist ja doch quasi deine ganze Schuljugend in dieser Schule gewesen. Was ziehst du daraus heute aus dieser Schule?
Zum einen bin ich im Nachhinein wahnsinnig dankbar, weil wenn du im internationalen Bereich arbeitest, was Wein definitiv ist und gerade auch Hotellerie ist, dann ist es enorm hilfreich, wenn du in zwei Sprachen ganz sattelfest bist. Und das war bei mir im Englischen Deutsch. Und eine dritte relativ gut kannst, gerade in der Weinwelt. Wenn du gut Französisch kannst, sind viele Fachbegriffe aus dem Französischen. Ein französischer Winzer wird dich ganz anders empfangen, wenn du ihn in seiner Muttersprache begrüßt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und so von der britischen Mentalität, ich glaube, den schwarzen Humor hatte ich vorher schon. Das, was mir zusätzlich dann beigebracht wurde, ist die Debattenkultur. Was in englischen Schulen sehr oft passiert, ist, dass man aus dem Hut eine Meinung zieht und muss dann diese Meinung aus Teufel komm raus verteidigen. Und ich finde, gerade wenn man so sieht wie heute, manche politische Debatten laufen, wird das, glaube ich, vielen helfen, wenn sie sowas mal lernen, sich in andere politische Standpunkte reinzudenken und die vehement verteidigen zu müssen, auch wenn es nicht eigen ist. Weil dann hat man ein besseres Verständnis fürs Gegenüber.
Du hast die Schule abgeschlossen und dann später hast du eine Hotelausbildung angefangen. Wo geht man da, die Hotelfachschule in Köln, oder wo macht man das?
Es ist eine klassische Berufsausbildung, heißt, die dauert 3 Jahre. Du verbringst eigentlich immer 3 Monate im Hotel und dann 1 Monat an der Berufsschule. An der Berufsschule lernt man als Hotelfachmann sowas Spannendes wie, was für Kissensorten gibt es, was für Käsesorten gibt es, wie kann ich eine Serviette falten oder wie wir es nennen, Serviette brechen, was schon nicht schön klingt, und so die ganze Theorie zum Hotelbusiness. Und das viel Spannendere ist eigentlich der Job, weil du machst alles, was es im Hotel zu tun gibt. Heißt, die ersten 2 Monate war ich in der Tellerspüle, dann war ich beim Kofferschleppen, dann gehst du an die Rezeption, dann lernst du Zimmer putzen, dann wirst du Kellner, dann arbeitest du in der Küche mit, lernst Cocktails machen an der Bar, gehst dann mal ins Büro und machst Zimmerreservierung und Veranstaltungsverkauf und wechselst so eigentlich relativ regelmäßig die Abteilung, den Aufgabenbereich, auch den Kollegenkreis und hast einen ganz guten Einblick davon, was dir am Ende Spaß macht und was nicht so.
Und was hätte dir Spaß gemacht und was nicht?
Damals eigentlich alles. Deswegen dachte ich, ich entwickle mich jetzt Richtung Hoteldirektion und habe dann auch ein Management-Trainee danach angefangen, was sehr, sehr prägend für mich war, weil das waren 5 Stationen a 3 Monaten in verschiedensten Ecken und Hotelarten Deutschlands. Aber das, was eigentlich dann später prägend sein sollte, war, dass eben ich dann doch mehr getrunken habe als Cola, weil ich in der Ausbildung gemerkt habe, dass es wahnsinnig viele Weine gibt, die mich begeistern. Und es gab so ein paar Schlüsselmomente, die dazu geführt haben. Also es ging erstmal los mit so einer Basic-Frage: Warum schmecken mir manche Weine besser als andere und warum manche nur mit manchem Essen? Und da hatte ich das Glück, dass ich tolle Kollegen, aber auch vor allen Dingen tolle Chefsommelier und Restaurantleiterin hatte, die mich dann mit an die Hand nahmen, mit zu Weinproben führten, mal mit auf eine Würmit führten, mit wirklich auch zu Weinmessen nahmen. Und zum anderen gab es so eine Probe bei uns im Weinkeller. Das Haus ist aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, da gibt es unten im Weinkeller noch so ganz alte, verzierte Verkostungsstube. Und da wurde eine Probe organisiert mit jemandem namens Symington. Das ist eines der berühmtesten Portweinfamilien, die es so gibt. Und einem Egon Müller. Das ist eines der berühmtesten Rieslingwinzer, die es gibt. Und die beiden haben jeweils Vertikalen von ihrem Schaffen mitgebracht. Das heißt, ganz, ganz viele verschiedene Jahrgänge. Und ich hatte eigentlich Berufsschule an dem Tag. Und meine Chefsommelier stand vor mir und sagte: Herr Almert, dann und dann kommen die beiden und es wäre eine gute Probe und ich bräuchte vielleicht noch Hilfe im Service. Ich sag jetzt nicht, wie sie heißt, sonst kriegt sie Ärger. Ich sage, Sie wissen schon, ich habe da Berufsschule. Ich sage, ja, das ist mir bewusst. Ich sage, okay, ich bin da, alles gut. Und durfte dann mit ausschenken und durfte eben diese Weine mitprobieren. Und das meiste davon war doppelt bis vierfach so alt wie ich. Also ich war so 18, 19 damals. Und es war extrem lecker. Und ich habe mich gefragt, wie kann Traubensaft so alt werden und so spannend werden? Und das ist so ein Moment, den werde ich nie vergessen.
Ist das der prägende Moment gewesen, wo dich in Wien getrieben hat?
Also sicherlich diese Probe und dann eben auch die eine Würmit oder Weinlese, wo wir waren, das war im Ahrtal. Das ist leider vor ein paar Jahren erst bekannt geworden, als es einmal weggespült wurde. Die sich für Pinot interessieren, kannten es schon vorher. War jetzt wirklich eine sehr, sehr kleine, aber sehr besondere Pinot Noir-Region dieser Welt ist, weil sie eines der wenigen Schiefergeprägten ist und nicht Kalkgeprägten. Und zum Leidwesen der jungen Azubis, die da motiviert von ihrer Chefsommelier zur Lese gebracht wurden, ist es eine sehr, sehr steile Region. Und wenn ein erster Weinlesetag in so einer Steillage ist, dann hast du auf einmal sehr viel mehr Respekt vor Winzern, was, glaube ich, ihr beabsichtigtes Ziel war.
Und aus diesem Schlüsselerlebnis ist eben, wenn der Wunsch greift, Sommelier zu werden.
Nee, aus denen der Wunsch gerieft, Wein als gutes Hobby mitzunehmen, während der Weg zum Hoteldirektor führt. Und dann habe ich eben dieses Management-Training gemacht. Das ging in Hamburg los, dann an die Ostsee, dann nach Bremen und dann kam der Rheingau. Und bis dahin hatte sich schon der Gedanke gereift, vielleicht ist ja doch Service das größere Hobby als die ganzen Management-Aufgaben, die später kommen könnten. Und im Rheingau ist man ja wirklich umgeben von Riesling. Ich war in einer Stadt Wiesbaden. Und er hat einen ganz, ganz tollen Chefsommelier, der das erkannt hat, weil eigentlich war ich da im Veranstaltungswesen und der hat mich dann rübergezogen ins Gourmet-Restaurant, was eines der ganz historischen Sternrestaurants Deutschland ist, die Ente. Und der Sebastian hat dann gesagt, Mensch, überleg dir das doch mal, ob du nicht sowas machen willst wie ich. Und dann habe ich da lange drüber nachgedacht und gesagt, doch, ich glaube, wenn ich die letzte Station in Baden-Baden hinter mir habe, da gibt es ja auch Wein, komme ich wieder. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo ich umgeschwenkt bin. Heißt auch zum Beispiel Gespräche mit meinen Eltern geführt habe, ja, eigentlich war das Thema jetzt Hotelfachschule, ich bleibe jetzt doch nochmal länger Kellner. Auch da brauchst du dann ein, zwei Argumente, warum das eine gute Entscheidung ist. Und durfte dann eben diesen Job als Junior Sommelier annehmen. Und das war dann auch so da, wo es um mich geschehen ist. Also als ich dann nach diesem Trainee in der Ente mit Sebastian als Chef 3 Jahre lang als Junior Sommelier da wirken durfte, war das auch eine wichtige Zeit, wenn du einmal so in der Weinregion bist und regelmäßig auf Weingüter fährst, viele Weinproben machen kannst, siehst, wie die Wetterumschwünge sich sowohl im Weinberg auswirken, als auch auf die Laune der Winzerinnen und Winzer. Das war wirklich eine wichtige und spannende Zeit.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen erzählt, es hätte dich vom Schicksal in den Sommelier-Beruf, sag jetzt mal, reingetrieben. Erzähl mal, wie wird man Sommelier? Was passiert da?
Ich dachte, ich habe es einfach gemacht. Ich habe Hotelfach gelernt, weil die Idee ist schon, dass man eigentlich Hotelfach oder Restaurantfach lernt. Und stand in einem schönen Restaurant, habe schöne Flaschen geöffnet und dachte, jetzt bin ich ja schon Junior Sommelier, jetzt bin ich auf einem guten Weg. Und mein damaliger Chef, der Sebastian, war dabei, eine internationale Prüfung zu machen. Die nennt sich Certified Sommelier und sagt, dann ist ja alles schön und gut, was du machst, aber du brauchst auch mal irgendeine Form von Ausbildung und irgendwas in der Hand, dass dich der nächste Arbeitgeber auch einstellen will. Dann habe ich mich auch für diesen Weg angemeldet Richtung Certified Sommelier. Und er hat mich gegen meinen Willen zu einem Wettbewerb angemeldet. Das ist ein Jungs-Sommelier-Wettbewerb von der Vereinigung, die heißt Chandy Rotisseur. Die macht das für junge Köche und Sommeliers weltweit. Und dann habe ich da mal mitgemacht auf gut Glück. Er hatte mich natürlich vorbereitet. Und dann war ich Zweiter. Und dann dachte ich, dann kam jemand von der Jury zu mir und sagte, Marc, das war ja das deutsche Finale. Das internationale ist dieses Jahr in Kopenhagen. Der Wettbewerb ist jährlich. Und nächstes Jahr ist das Finale in Adelaide. Und wenn du gewinnst, dann hättest du halt eine Reise nach Adelaide, also sprich Südaustralien. So als 22-jähriger Kellner dachte man, okay, das ist mehr, als mein Trinkgeld sonst so hergibt. In der Zwischenzeit hatte ich dann Job gewechselt, war dann in Hamburg und habe aber diesen Wettbewerb weitergemacht und habe dann tatsächlich das Ticket nach Adelaide gewonnen. Und in Adelaide waren ganz, ganz viele Kandidatinnen und Kandidaten, die inzwischen entweder Master Sommelier oder Master of Wine sind oder bei Daniel Humm schon mal Chefsommelier waren. Und die waren damals auch schon, auch wenn es ein Jungs-Sommelier-Wettbewerb war, weiter als ich. Also ich saß da munterfröhlich mit meinem Buch in der Hand, habe einen Roman gelesen und die haben auf dem Nahtel irgendwelche Karteikarten-Apps gemacht. Und ich habe die angeguckt und gesagt, was ist denn das? Also, ja, weil wir lernen hier für so Masters um die Prüfung, da muss man Karteikarten machen, da gibt es Apps für. Und das war für mich völlig Neuland. Ich habe bei dem Wettbewerb auch ziemlich schlecht abgeschnitten. Aber viele davon sind immer noch Freunde und Freundinnen und ich habe in dieser Reise so viel lernen dürfen, abgesehen vom, dass es toll war, mal nach Australien zu kommen. Und das hat mich sehr geprägt und dann habe ich eben dieses Thema Wettbewerb und Prüfung weiterverfolgt.
Aber jetzt konkret das Berufsbild Sommelier. Ist das ein Lehr? Ist das eine Ausbildung? Ist das ein Berufsweg, wo man wirklich sehr bewusst einschlägt und dann auch entsprechend Sachen vermittelt bekommt, wo man muss Kurs besuchen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist inzwischen eine Zusatzausbildung. In der Generation vor mir gab es viele, die Service-Erfahrung hatten und vielleicht auch eine Service-Lehre. Und dann einfach da reingerutscht sind und so viel über Wein gelernt haben. Inzwischen ist es verschieden strukturiert. Das heißt, die allermeisten lernen erstmal Hotelfach oder Restaurantfach und entscheiden sich dann, ich möchte Sommelier oder Sommelier werden. Und dann gibt es weltweit 2 Institute oder eben nationale, wie hier zum Beispiel den Eidgenössischen Fachausweis. Was man da macht, dann ist es eine Zusatzausbildung, wo man viel über Wein lernt. Das heißt, was sind die wichtigsten Weinregionen der Welt? Welche Rebsorten gibt es da? Wie wird Wein hergestellt im Weinberg, im Weinkeller? Wie wird es dann verkauft? Was sind berühmte Jahrgänge, berühmte Rebsorten, berühmte Winzer? Und gleichzeitig in den meisten Sommelier-Ausbildungen, nicht in allen, aber auch alles andere, was im Restaurant konsumiert wird. Das heißt Kaffee, Tee, Schokolade, Zigarren, Käse, Speisen, Soßen und die Interaktion all dieser Komponenten. Und Wein ist immer so 2/3, 3/4 der Ausbildung, kann man sagen, aber die anderen sind fast immer auch dabei. Und wenn man nicht das Nationale macht, sondern was Internationales, dann gibt es eigentlich 2 Schulen, die das anbieten. Das eine ist das sogenannte WSET oder Wine Spirits Education Trust. Da gibt es dann 4 Stufen. Die ersten beiden kann man auch gut als Weinliebhaber machen. Und wenn man das dann weiterführen würde, würde man Richtung Master of Wine gehen. Und dann gibt es den Court of Master Sommeliers, der richtet sich mehr an Personen aus dem Restaurant. Und da gibt es dann 4 Stufen, Introductory, Certified, Advanced und Master. Und das ist eine Prüfung, die eben sehr, sehr schwierig ist. Also sowohl beim Master of Wine als auch beim Master Sommelier kommen in der Regel 2-3% der Prüflinge durch die letzte Stufe. Die Vorstufen mehr. Ich habe zum Beispiel auch Advanced Sommelier recht schnell geschafft. Aber Master Sommelier habe ich 6-mal probiert und 2 der 3 Teile geschafft. Sprich Theorie, schon Tasting und Service, aber Theorie habe ich auch beim 6. Mal nicht geschafft. Dann habe ich aufgehört.
Also du bist 6-mal antreten. Das heisst, ja, du hast das Welle und ist es schwierig, den Traum zu begraben?
Man weiß von vornherein, dass die Chance, dass man es schafft, sehr gering ist. Egal welchen Weg man einschlägt, ist ja zum einen für viele tolle Connections. Also ich habe viele spannende Personen unterwegs kennengelernt, viel verkosten dürfen und auch sicherlich viel gelernt und dadurch auch ein Stück weit vielleicht mehr Ahnung von Wein als vorher. Oder auch in manchen Dingen, ich sage mal, ein gesünderes Selbstvertrauen in die eigene Meinung. Weil in der Weinwelt gibt es ein paar, die sehr laut schreien. Und wenn man dann eine andere Meinung zum Wein hat, ist man als junger Mensch so, ich bin bestimmt falsch. Und das ist es eigentlich nicht, das ist einfach eine andere Meinung. Aber ich habe gesagt, ich müsste so viel opfern, um jetzt noch diese Theorieprüfung zu schaffen. Weil das ist eine mündliche Prüfung, wo du in einer Dreiviertelstunde so 100 Fragen an den Kopf geknallt kriegst. Von nennen Sie bitte alle Appellationen auf dieser kleinen griechischen Insel zu, wie heißt die und die Kakaobohne. Und manches davon würde mir Spaß machen zu lernen, aber manches habe ich einfach gemerkt, dass für das, was ich jetzt gerade tue und auch wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre tun darf, hilft das nicht so sehr, wie es Zeit bräuchte.
Ich würde gerne weitermachen mit einem Zitat. Das Zitat ist, hinter jedem Wein verbirgt sich eine Geschichte. Ich liebe es, diese Botschaften zu entdecken und weiter zu erzählen. Das Zitat sollte dir bekannt vorkommen, weil es ist von dir. Und in dem Zusammenhang habe ich dich fragen, Marc, was sind denn die besonderen Geschichten, die dich fesseln? Was ist das, was du den Gästen dann am liebsten weiter erzählst?
In der Weinwelt sind ja auch die Ausbildungen relativ technisch ausgelegt. Du kriegst, wenn du einen Wein kaufst, so ein Blatt dazu und dann steht da drauf, was sind das für Böden, was sind das für Hefen, wie ist der pH-Wert vom Wein, wie viele Monate, in welcher Art Holz, wie groß war das Holzfass, wann solltest du den mindestens oder frühestens trinken, man sollte es ihn spätestens trinken. Und jetzt kann man natürlich als Sommelier hingehen und das einfach auswendig lernen und im Restaurant erzählen. Ich würde die These aufstellen, dass das die wenigsten Gäste wirklich interessiert, weil auch viele davon mit den einzelnen Begriffen nicht so viel anfangen können. Und das, was Leute immer mehr interessiert, sind die Personen dahinter. Warum macht dieser Mensch in diesem Ort seinen Wein oder ihren Wein auf diese Art und Weise? Ist er durchs Klima dazu gezwungen? Musste er in den Beruf ergreifen, weil kein anderer seiner Geschwister den Beruf nehmen wollte. Was macht diesen Ort so besonders? Was macht die Rebsorte so besonders? Ist die Philosophie irgendwie anders als die Nachbarn drumherum? Also Asterix-Thema. Diese Geschichten so aufzugreifen, sei es bei einer Begegnung auf einer Messe, sei es, wenn man wirklich die Region bereist und da seine Quintessenz rauszuziehen, das ist eigentlich, was ich finde, macht einen Sommelier aus. Denn der Sommelier-Beruf ist ja anders als die anderen gastronomischen. Ein Koch, ein Patissier, ein Barkeeper, die erschaffen alle etwas. Wir als Sommeliers ja eigentlich nicht. Wir suchen nur aus, böse gesagt. Wir kuratieren, wir selektionieren, je nachdem, wie man es nennen möchte. Heißt, ich muss verstehen, was will mein Küchenchef machen? Was will der Winzer machen? Was sucht der Gast gerade? Und das zusammenführen. Heißt, ich sehe uns eigentlich eher als Botschafter, als jemand, der was erschafft.
Was ist die Geschichte, wo du sagst, wow, das hat mich einfach geflasht?
Ich glaube, das sind weniger Geschichten als mehr die Erlebnisse. Und das ist dann schwierig, weil das kann man dem Gast ja dann nicht 1:1 kopieren. Also ein paar Erlebnisse, die sicherlich hängen geblieben sind. Es gibt sehr reife Riesling-Sammlungen, wo wirklich dann jahrhunderteweise Riesling liegt. Und eben das durfte ich im Rheingau ein paar Mal probieren. Und wenn du dann gerade so Jahrgänge wie zum Beispiel 1945 probierst, die auch geschichtlich nicht unrelevant sind, und überlegst, was haben Menschen auf sich gebracht, obwohl alles in der Welt wirklich schwierig war, um diesen Traubensaft in eine Flasche zu kriegen und dann auch so Kellerbücher liest, wo zum Beispiel drin steht, da gab es keine Schuhe für die Leser und sie hatten Schwierigkeiten, Lesehilfe zu finden. Und trotzdem hat man es versucht und der Wein ist jetzt 70 Jahre später immer noch trinkbar. Das ist für mich faszinierend. Oder so eine Prüfungsfrage, die ich nicht vergessen werde, wenn man sich den Zeitzonenatlas anschaut. What are the first wines every day to see the sun? Also welche Weinreben sehen morgens als erstes das Sonnenlicht? Das ist dann die Ostküste Neuseelands. Und das war auch eine Reise, die ich machen durfte. Und dann waren wir an der Ostküste Neuseelands und sind morgens zusammen im Meer schwimmen gegangen und haben dann da eine Flasche Wein getrunken. Das war sicherlich nicht das hochwertigste Glas und der hochwertigste Wein meines Lebens. Aber das war so ein Moment, den werde ich nie wieder vergessen.
Und das Erlebnis willst du ja auch deinen Gästen bieten. Und jetzt könnte man ja aber auch sagen, ja, man darf dem Sommelier aber auch ein bisschen misstrauen, weil eigentlich wollen sie auch verkaufen. Sie wollen die Rendite vom Restaurant optimieren durch ihre Tätigkeit. Habe ich denn als Gast immer Gewähr, gut bedient zu werden?
Diese Fragen verstehe ich, aber sie regen mich immer wieder auf, weil sie zeigen, wie viel wir falsch gemacht haben die letzten Jahre. Ich kenne keinen, der Angst hat, in einer Kneipe ein Bier zu bestellen. Aber ganz viele haben Angst, mit dem Sommelier zu reden, eben aus den genannten Gründen, oder einen Wein zu bestellen, weil ich könnte ja was falsch machen oder der zieht mich über den Tisch. Wo ich sage, was haben wir denn für einen schrecklichen Job gemacht, wenn das das Image ist, was der Gast, der eigentlich kommt, um bei uns einen schönen Moment zu haben, von uns hat. Und ich glaube, die zwei Themen, die da drin stecken, ist A, dass eine Zeit lang Sommelierie so ein bisschen in den Elfenbeinturm gesteckt wurde. Und weil man mehr weiß als der Gast, manche sich dadurch überhöht fühlten. Das kennen wir auch aus anderen Machtgefällen, Beispiel Ärzte. Da hat sich, glaube ich, auch der Umgang mit Patienten sehr geändert. Nicht, dass wir annähernd so Wichtiges tun, aber es ist schon, der eine weiß mehr als der andere und nutzt diese Machtposition aus. Und das andere ist sicherlich, was du sagst, wirtschaftliche Interessen. Aber ich finde, das ist immer so kurz gedacht. Wenn ich irgendwo in der Touri-Beiz arbeite, wo ich weiß, der Gast kommt wahrscheinlich erst in 10 Jahren wieder, dann kann ich vielleicht im Ansatz noch die Motivation verstehen, ohne dass ich es selber tun würde, wenn ich sage, den ziehe ich jetzt über den Tisch. Aber in einem Haus wie im Borelack, das wäre völlig falsch, wenn wir sagen, ah, der sieht aus, als wenn er Geld hat, dem verkaufe ich jetzt nur Petrus, weil der soll ja wiederkommen und dann ist doch besser, wenn ich dem was empfehle, was er vielleicht nicht kennt, wenn ich ihm wirklich eine aufrichtige Empfehlung ausspreche und da eine Beziehung entsteht, die über Jahre funktioniert und man sich gegenseitig mal was zeigen kann, mitbringen kann und der Gast wird zum Stammgast, als wenn ich einmal schnell, oh, heute habe ich einen tollen Tagesumsatz. Aber ja, das wurde sicherlich oft gemacht und wird vereinzelt noch gemacht. Und das gibt eine Herausforderung.
Ich finde es absolut verständlich, dass du dich jetzt fragst, ja, was haben wir in der Sommellerie falsch gemacht? Ich frage mich, ist es wirklich die Sommellerie oder ist es einfach die Weinwelt, die sich selber auf elitär gestaltet hat? Und zwar so elitär, dass viele Menschen den Zugang zum Wein, zu seinem Wesen, zum Getränk nicht mehr finden. Sei es kulturell, sei es aber vielleicht auch finanziell. Und das halt eben gewisse Sachen dafür bedingen, dass die Menschen nicht daran teilhaben können in der Breite und ihr durch das eigentlich gefragter sind denn je.
Das sind, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Themen. Das eine ist das finanzielle Thema. Ich glaube, es gab immer bezahlbaren Wein und auch der wurde immer besser und wird noch besser. Aber einzelne Regionen haben sich preislich aus dem Spiel gebracht. Beispiel Burgund, können wir nochmal eine separate Folge zu aufnehmen, weil das ist eine heiße Diskussion. Das andere ist sicherlich, dass Wein als elitär dargestellt wird, was ja total bescheuert ist, sorry, weil es ist ein Grundnahrungsmittel in den meisten europäischen Kulturen und auch anderen Kulturen, die von Europäern dann übersiedelt wurden oder versuchten, da gewisse Elemente zu übernehmen, wie in manchen asiatischen Ländern, wo ich sage, da schneidet man sich ja selber den Ast ab, auf dem man sitzt. Und das Ziel muss doch sein, dass Menschen unkompliziert Spaß an Wein haben, weil sonst haben wir diese enormen Rückgänge, wie wir sie jetzt gerade sehen, weil Bier eben unkomplizierter ist oder auch andere Getränke. Und es war so tief in der Kultur drin, sei es mit Messweinen, sei es mit gerade in mediterranen Kulturen, wo es keinen Tisch gab, ohne dass eine Flasche Wein drauf stand. Und das darf man noch nicht verlieren.
Ich würde jetzt gleich noch ein bisschen nachhaken. Ich tue jetzt ein bisschen die Rolle vom mühsamen Gast rein. Vielen geht es ja gleich so im Restaurant. Du kommst eine Weinkarte über und eine Dutzende von Seiten mit Positionen drin. Aber du kannst schon mal, sage ich jetzt, wenn du dich nicht super intensiv mit dem befasst, fährt es ja schon mal beim Preis an. Du weißt jetzt nicht, ist der Preis irgendwie gerechtfertigt? Tut das Restaurant den Preis irgendwie vervierfachen? Also, du hast vielleicht auch irgendwie einen Ladenhüter im Keller vom Restaurant. Das müsste auch irgendwie raus. Also, ich würde jetzt mal behaupten, du hast ja auch angetönt, das Gefälle gibt's irgendwie zwischen Gast und Sommelier. Du weißt mehr, der Gast weiss weniger. Du weißt sogar viel mehr. Du weißt etwas über Preiskalkulation. Du weißt etwas über die Rendite pro Flasche, die das Hotel muss machen. Also, das ist ja schon irgendwie da. Das kann man nicht ganz negieren, oder?
Ich gehe wahnsinnig gerne gleich mal aufs Thema Preis an, weil ich der Aussage nicht zustimme, dass ein vierfacher Preis immer falsch ist. Und ich glaube, das Wichtige ist erstmal das andere Thema. Wie geht man mit diesem Gefälle um? Ich glaube, wie bei allem, es muss transparent sein. Im Gourmet-Restaurant sieht man zum Beispiel oft auf Wunsch mit individueller Weinbegleitung. Und dann steht da ein Preis hinter. Ich sehe als Gast aber nicht, welche Weine ich kriege. Ich sehe nicht, wie viel Wein ich kriege. Und das öffnet natürlich Tür und Tor, dass manche Kollegen vielleicht sich geneigt fühlen zu sagen, ha, die wirken jetzt nicht, als hätten die viel Ahnung von Wein, dann nehme ich dann eben die angesprochenen Kellerhüter. Und ich glaube, wenn man von vornherein gezwungen ist, transparent aufzuschreiben, welche Weine gibt, sich auch Gedanken zu machen, warum man zu dem Gang das serviert, wie passt das von der Gesamtdramaturgie in die Weinbegleitung, dann ist es für beide Seiten fairer. Und ich kann ja auch als Gast mir überlegen, will ich überhaupt in dieses Restaurant gehen? Weil wenn einer beim Wein völlig überzogen kalkuliert, dann tut er das wahrscheinlich auch bei den Speisen. Und ich glaube, das andere ist, Man muss verstehen, wie kommen Preise in der Gastronomie zustande? Das ist ja nicht nur der Warenwert, weil das lässt sich ja leicht durchschauen mit Vivino und Co., dass manche Weine Faktor 2, manche Faktor 3 und in manchen Betrieben vielleicht auch ab und zu Faktor 4 oder mehr haben. Aber man zahlt ja nicht nur die Flasche Wein. Die kann ich auch zu Hause trinken, aber dann habe ich vielleicht ein anderes Glas und müsste es noch selber waschen und polieren. Ich habe keine ausgebildete Fachperson, die es mir serviert. Ich habe keinen frischen Blumenstrauß auf dem Tisch, keine gebügelte Tischdecke. Heißt, es ist ja viel, viel mehr, was in den Preis reinspielt. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Erlebnis. Und ich reg mich da auch, sorry, gegen nichts, gegen dich jedes Mal auf, dass wir das in der Weinwelt führen, diese Diskussion. Weil gerade in einem Land, wo Luxusuhren produziert werden, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind und mal schauen, was kostet die Produktion einer Top-Uhr und was ist der Verkaufspreis, dann würde ich behaupten, wären wir da ähnliche, wenn nicht schlimmere Faktoren sehen. Und das kann man auf fast jeden Artikel ausweiten.
Jetzt könnte man es ja natürlich noch ein bisschen umdrillen, oder? Vielleicht ist ja die Gastmenge einfach auch mühsam.
Ja, und dann ist meine Frage, hast du schon mal mühsame Gäste gehabt?
Wenn man Gäste als mühsam empfindet, ist man im falschen Job. Ganz hart formuliert. Mhm. Man sollte ein Menschenfreund sein, wenn man in einem Service- oder Dienstleistungsberuf ist, egal ob Restaurant oder Verkäufer im Geschäft oder was auch immer. Ich sehe es immer eher als Challenge. Oft sind wir auch nicht der Grund dafür, dass der Gast vielleicht jetzt eine Herausforderung darstellt, sondern er hat einen scheiß Tag auf der Arbeit und kommt rein und hat schlechte Laune und lässt das jetzt erstmal am erstbesten Diener in Anführungsstrichen oder Dienerin ab. Dann empfinde ich so ein bisschen als Challenge, dass der dann lächelnd rausläuft. Oder das schon so kommen zu sehen, dass man es vorher parieren kann und auch mit dem Team dann dafür zu sorgen, dass die jungen Kollegen im Team das dann lernen. Wie kann ich den Gast jetzt umdrehen? Und auf der anderen Seite wirklich schauen, dass dieser Mensch trotzdem noch ein schönes Erlebnis bei uns hat. Das ist mal einfacher, mal schwerer, ganz offen gesprochen. Aber ich glaube, desto mehr Erfahrung man mit Menschen insgesamt hat, desto schneller kommt man dahin, dass man mehr Gäste wieder happy machen kann.
Jetzt auch genau. Du hast jetzt halt den mühsamen Gast oder die nörgelnde Gästin dort. Ihr seid in dieser Situation und unterhaltet euch jetzt gerade, was soll ins Glas kommen. Und du merkst, also auf was man da jetzt gerade beharrt, das macht wirklich keinen Sinn. Und das ist die eigentlich falsche Wahl. Wie ist das? Was machst du denn?
Ich glaube, mit das Wichtigste, was man als Sommelier und Sommelier lernt, ist Fragetechniken. Wenn ich jetzt hingehe und sage, Sie haben da einen Fisch bestellt und der ist ganz leicht von der Soße pochiert und Sie bestellen jetzt einen tanninierten Rotwein, haben Sie überhaupt Ahnung, dann wird die Situation wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Wenn ich aber andeute, dass das eine Herausforderung ist, ich sage, spannende Kombination, habe ich so noch nie probiert, hatten Sie das schon mal zusammen? Dann sind wir im Dialog drin. Dann kann ich sagen, ja, das trinke ich jeden Tag so. Dann sage ich, okay, prima, hole ich, keine weitere Diskussion. Und wenn er sagt, warum stellt der mir jetzt die Frage? Glauben Sie, das passt nicht? Ich sage, könnte eine Herausforderung sein, müsste vielleicht nochmal die Soße anpassen. Und dann kann man darauf eingehen. Aber ich glaube, diese gezielten Fragen sind ganz, ganz wichtig. Auch bei Gästen, die zum Beispiel das Beispiel, was du nanntest mit der Weinkarte, mit den 1000 Positionen und der Gast weiß gar nicht, wie er sich zurechtfindet, dann rede ich erstmal nicht über Wein. Ich frage, welche Biere mögen Sie? Und jemand, der ein IPA mag, mag wahrscheinlich andere Weine, als jemand, der nur Guinness trinkt. Das können wir auch mit Tee durchspielen. Assam und Grüntee, das können wir mit Limonaden durchspielen. Bitterlemm oder Rivella. Und da gibt es viel, wo man einen Gast abholen kann aus einer anderen Welt und sagen, was gefällt Ihnen? Und dann kriege ich ein Gefühl dafür, welchen Wein ich vielleicht mal zum Testen bringe.
Also wenn mir das als Gast würde passieren, dann wäre ich ja super happy. Ich wünschte, es würde mir öfters passieren. Aber ich sitze halt leider auch oft in Restaurants, wo ich so eine tolle Weinkarte habe, aber wo mir das Personal gar nicht so kann erklären, was in dieser Weinkarte ist. Und jetzt die Beratung, die du ansprichst, finde ich denn das quasi nur in den höherwertigen Restaurants und gibt es einfach ein gewisses Level, wo ich halt wie gleich auf mich allein gestellt bin? Oder wie schätzt sich das ein?
Ich glaube, da sind wir gerade einem ganz, ganz schnellen Wandel drin, weil ja allgemein der Anteil an gelerntem Personal in der Gastronomie leider recht schnell schrumpft. Und das hat sicherlich auch mit den Folgen der Pandemie zu tun, aber auch mit anderen, dass wir zum Beispiel lange nicht die Löhne gezahlt haben, die es braucht. Oder vielleicht auch die Arbeitszeiten nicht jedem immer gefallen haben, weil sie auch nicht überall korrekt umgesetzt wurden. Also da gibt es viel auch, was wir als Branche vielleicht nicht optimal gemacht haben. Deswegen ist es ein Stück weit Realität. Ich glaube, man kann schon noch sagen, desto gehobener die Gastronomie, desto eher habe ich ein Team da, was Spaß am Job hat, was gut beraten kann, was auch darauf ausgebildet ist. In einer einfachen Beiz ist das vielleicht nicht so. Heißt, da würde ich mir dann als Beizer oder als Gastronom überlegen, wie schaffe ich es trotzdem, dass die Weinberatung stattfindet, auch wenn mein Team vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe ist. Tue ich zum Beispiel mehr Informationen über die Weine in der Weinkarte aufnehmen? Mache ich kleine Geschmacksempfehlungen? Ich hätte kürzlich eine Weinflasche, aber das kann man ja auch mit der Weinkarte machen, wenn du einen QR-Code liest, kam ein kleines Video, wo der Winzer dir einen Wein erklärt, was auch im Fachhandel funktioniert, wenn da dann zum Beispiel nicht mehr jeder die Weinberatung machen kann. Und ich glaube, Das sind so die Themen, da müssen wir als Weinverkäufer, sei es im Restaurant oder auch im Handel, uns mit auseinandersetzen. Es ist eine Realität, dass nicht mehr jeder den gleichen Ausbildungsstand hat und wie begegnen wir dem?
Also ich gehöre zu Hause, wenn ich dir zuhöre, dir ist auch wichtig, dass das Bild vom Sommelier in der Öffentlichkeit korrigiert wird. Weil eben, du hast es selber gesagt, da kursieren irgendwelche Vorstellungen. Da sind auch noch Herausforderungen da. Wenn wir uns das überlegen, wie sieht denn die Öffentlichkeit den Sommelierberuf, wenn ich jetzt deinen Argumentarien folge? Wie würdest du das interpretieren?
Also ich bin erstmal froh, wenn die Öffentlichkeit eine Meinung zum Sommelierberuf hat, weil das heißt, sie haben den Begriff schon mal gehört. Und das ist in Frankreich gang und gäbe. Ich glaube, in der Schweiz oder auch in anderen Ländern muss man doch oft erklären, erstmal, was ist ein Sommelier. Gerade in der Westschweiz ist das ja erstmal nur das Synonym für jemanden im Service. Das ist eigentlich nicht zwingend jemand aus der Weinbranche oder aus der Sommelierie. Und wenn jemand den Begriff schon mal gehört hat, dann ist es eigentlich meistens, das sind die Weinfuzzis. Das sind die, die immer nur mit Weinflaschen durch die Gegend rennen. Und das ist es eben nicht. Es ist wie vorhin besprochen, du bist Teil einer Servicebrigade, heißt, du hast viel Ahnung über die Speisekarte, wie auch der Rest vom Team, weil du gut mit der Küche zusammenarbeitest. Du verstehst den kompletten Serviceablauf um dich rum. Dazu gehört nicht nur Wein öffnen, sondern vielleicht auch mal einen Fisch auseinandernehmen oder ein Geflügel auseinandernehmen, was auch seltener wird, aber früher noch Standard war. Und es gehört auch dazu, dass du die anderen Themen im Restaurant beraten kannst. Also sprich, welchen Tee man am Ende vom Mahl nimmt, mit dem Käsewagen zur Not losfahren kannst, noch die Zigarre in der Bar dazu empfehlen kannst mit dem passenden Whisky oder Cocktail. Und das gehört alles dazu. Es geht eben nicht nur um Wein.
Du hast gesagt, du bist schon froh, wenn man den Begriff Sommelier in der Öffentlichkeit kennt. Aber eigentlich kann man ja sagen, der Begriff selber ist super inflationär, oder? Es gibt Bier-Sommeliers, es gibt Mineralwasser-Sommeliers. Du hast uns vorhin noch das Beispiel erzählt von einem anderen Sommelier, den du auch noch angetroffen hast kürzlich.
Ja, Cannabis-Sommelier.
Ein Cannabis-Sommelier sogar, ja. Also der Begriff scheint inzwischen ein sehr universeller Begriff zu sein.
Wenn man das positiv sehen will, dann kann man ja sagen, scheinbar haben wir einen so wertigen Beruf, dass andere das imitieren möchten. Das ist erstmal zu begrüßen. Auf der anderen Seite verwässert es sehr das Konzept, weil ganz vom Ursprung her ist ein Sommelier derjenige zum Beispiel bei so einem Wandertross von einem Herr gewesen, der für die Vorräte zuständig war. Das war sicherlich auch immer Alkohol, gerade bei Soldaten vor einigen Jahrhunderten, aber es war eben auch alles andere, was als Vorrat gehegt wurde, sei es Wasser, sei es Speisen etc. Dieser Grundgedanke, dass es mehr als nur Wein ist, der ist bei uns ganz tief drin. Aber in den anderen Berufen ist es vielleicht in dem Teilbereich tiefer. Also ein Käsesommelier hat definitiv mehr Ahnung über Käse, als ich es habe. Und auch unser französischer Restaurantleiter, der auch Sommelier ist. Aber die Idee ist eigentlich, dass man dann vielleicht Käseexperte ist, aber nicht ein Sommelier, weil wenn ich den Käsesommelier dann zu Zigarren frage, ist der raus. Und wir haben das letzte Mal bei unserem deutschen Berufsverband gezählt, da konnten wir in Deutschland 230 verschiedene Sommelier-Ausbildungen wahrnehmen, also sprich Wurst-Sommelier, Fleisch-Sommelier, Holz-Sommelier als mögliche. Und da muss man, glaube ich, abgrenzen und sagen, wollen wir da nicht einen anderen Begriff für finden wie Experte oder Expert International oder whatever.
Und wenn du jetzt auf dich selber schaust als Sommelier und du hast ja doch jetzt auch schon einige Zeit in diesem Berufsfeld verbracht, was würdest du sagen, ist anders im Vergleich zu früher? Und wenn du schaust, wo du heute stehst mit deinem Beruf?
Wenn ich in Sommelier-Schulen unterrichte, dann vergleiche ich es eigentlich immer mit einem Führerausweis. Ich finde, wenn du einen Führerausweis hast, du kannst zwar ein Auto bedienen, aber du bist kein guter Fahrer oder keine gute Fahrerin. Und ähnlich ist es, wenn du deine Sommelier-Ausbildung hast. Du hast die Basics, du weißt, wie ein Wein hergestellt wird, vom Weinberg bis zum Keller, aber vielleicht oder definitiv nicht in jeder Finesse. Du hast noch nicht alle großen Jahrgänge probiert, du hast vielleicht noch nicht zu jedem klassischen Weinstil einen Referenzpunkt im Kopf, nur zu manchen. Und so arbeitest du dran, immer mehr Erfahrung zu sammeln, zumal es sich ja wandelt. Also wir haben jetzt gerade Sauvignon Blanc im Glas. Lange war eines der Benchmarks Sauvignon Blanc Sancerre, eines der berühmtesten Sauvignon Blancs aus dem Loiretal. Und das war früher auch total leicht zu erkennen in der Blindverkostung. Inzwischen gibt es innerhalb dieser recht kleinen Appellation so verschiedene Stile, dass Sancerre sauschwierig geworden ist, in der Blindverkostung zu erkennen. Heißt, da kann ich jetzt nicht sagen, ich habe vor 10 Jahren meinen Advanced Sommelier gemacht, ich weiß, wie Sancerre riecht. Nein, ich muss jedes Jahr auf der Messe es neu probieren, muss in die Region fahren, muss in Restaurants immer mal bestellen, damit ich am Ball bleibe, wie sich Sancerre auch entwickelt. Und dieses Beispiel könnten wir mit vielen Gebieten machen, wo ich sage, das kann man nicht einmal lernen und dann weiß man es. Deswegen gab es früher auch so viele Sommeliers, die keine formelle Ausbildung hatten und trotzdem ganz, ganz viel Ahnung hatten, weil sie einfach 30, 40 Jahre im Beruf geblieben sind, was immer seltener wird.
Du bist ja quasi jetzt schon ein alter, erfahrener Sommelier. Du bist ja noch gar nicht so alt. Du bist 1991 geboren, aber du hast schon relativ weit gebracht. Und du bist jetzt doch schon am Punkt, wo du kannst sagen, ich mache jetzt auch ein bisschen Jugendförderung. Du hast gesagt, du kannst unterrichten, die Schule, aber du hast auch noch andere Projekte. die darauf abzielt, dass du Sommeliers aus Gegenden, die jetzt nicht quasi von Wein durchflutet sind, die nicht eine riesen Szene haben, um sich weiterzubilden, ihnen auch Wissen zu vermitteln. Kannst du mal etwas über die Bemühungen von dir erzählen?
Ich habe es vorhin ein paar Mal angedeutet. Ich wäre nie in diesen Beruf gegangen, hätten Leute nicht dieses Funken in den Augen erkannt und mich dann mal mit auf eine Weinlese genommen, mit in eine Verkostung genommen, bei Kollegen Gefallen eingeholt, dass man mit auf eine Reise kann. Und das hat mich sehr geprägt. Und dann hatte ich das Glück, dass viele Etappen, die sonst länger brauchen, gerade so Themen wie Advanced Sommelier oder eben auch die Weltmeisterschaft, früher erfolgreich waren, als das so, ich sag mal, Standard oder normal ist. Und das hätte ich alles nie geschafft ohne diese ganzen Hilfen, sei es von Einzelpersonen oder sei es von Verbänden. Und deswegen ist mir wichtig, jetzt nicht zu sagen, ah, schön, ich habe das mit 27 geschafft, danke, sondern zu sagen, okay, wie kann ich andere da unterstützen? Und das ist was, was wir im Borolack auch sehr, sehr fördern. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeitende, die entweder in Berufsverbänden tätig sind oder in Wettbewerben mit als Kandidaten teilnehmen oder als Juroren. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir in den Jahren da immer mal auch jemanden auszeichnen durften. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das am Leben hält. Und deswegen bin ich in einigen Sommelierverbänden aktiv, sei es im Deutsch-Schweizer Sommelierverband oder auch im Deutschen Sommelierverband. Und die beiden sind Mitglied beim Weltverband. Und da ist es dann so, der heißt übrigens ASI, also der ASI, die ASI-Sommeliers, das finde ich auf Deutsch immer etwas schwierig, die Association de la Sommelier Internationale. Und da war es genauso, in dem Jahr, wo ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe, war der Wettbewerb und auch der Verband genau 50 Jahre alt. Und seit 50 Jahren wurde auf der Bühne bewertet, wie eine Flasche Wein geöffnet wird und ob man da alles richtig macht. Aber es wurde eigentlich nie erklärt, wie es richtig geht. Und es hatte gerade am Anfang des Verbands zur Folge, dass nur Franzosen, Italiener, Spanier gewonnen haben, weil das Länder sind, die mit einer Weinkultur aufgewachsen sind. Und wo es dann ältere Sommeliers gab, die es Jungen erklärt haben. Und so wurde ein Stück weit vielleicht auch verhindert, dass andere Länder da mitspielen können und gewinnen können. Und dann wurde sehr viel Geld und Zeit und Projekte investiert, zu sagen, erstmal müssen wir Standards setzen und die dann zugänglich machen. Das heißt, wir haben angefangen mit PDFs auf mehreren Sprachen. Wie dekantiere ich eine Flasche Wein? Wie öffne ich einen Schaumwein fachgerecht, ohne dass der Korken Gast im Auge landet? Und das dann in Videotutorials übersetzt. Die gibt es bei YouTube für jeden zugänglich. Und dann gesagt, das müssen wir in Unterricht gießen. Und diesen Unterricht machen wir in Form von Bootcamps. Das heißt, wir reisen jedes Jahr in einen anderen Teil von der Welt. Jetzt waren wir kürzlich in Singapur. Letztes Jahr waren wir in Quito, also sprich Ecuador. Das Jahr davor in Sevilla und unterrichten dann jeweils 50 Sommeliers mit einigen Master-Sommeliers, Master of Wines und Weltmeistern und Europameistern und bringen da jungen, motivierten Menschen bei, wie sie Dinge tun können und dann auch in ihren nationalen Verbänden weitergeben können.
Du selber hast ja auch mal zu dieser Jugend gehört und da hat es ja eine Situation gegeben im Leben, wo du Sommelier-Weltmeister geworden bist. Und über das, wenn wir jetzt mit dir reden, also konkret hast du 2019 den Wettbewerb von der Association de la Sommelier Internationale gewonnen. Erzähl uns mal etwas über den Wettbewerb. Was ist das für ein Wettbewerb?
Vielleicht allgemein erstmal über, wie funktioniert ein Sommelier-Wettbewerb? Du hast eigentlich sehr ähnliche Strukturen wie im Sport. Du fängst an mit Jungwettbewerben, dann Regionalwettbewerben, dann Nationalwettbewerben und dann gibt es Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und all diese Wettbewerbe haben eigentlich drei Säulen. Das eine ist eine Theorieprüfung, die ist je nach Wettbewerbsart oder Stufe, also sprich bist du noch im Viertelfinale, schon im Finale, entweder schriftlich oder mündlich. Das kann sein Fachfragen zu Rebsorten, zu Regionen, zu Winzern, zu Dingen auf dem Etikett oder könnte sagen, wie entstand Sauvignon Blanc? Und das sind so klassische Themen oder dass man eine Liste von Dörfern aus Österreich kriegt. Wir trinken jetzt gerade Ehrenhausen und da musst du aufschreiben, ah, Ehrenhausen ist Südsteiermark. Wenn das Weine sind, mit denen man viel zu tun hat, klingt das auch erstmal einfach. Wenn es aber zum Beispiel eine Frage wie bei der WM ist, hier sind 12 chinesische Weingüter, bitte nennen Sie genau Regionen in China, wo das Weingut ist, dann wird es schon wieder schwieriger. Oder wenn es Weine sind oder weinähnliche Getränke, wie zum Beispiel eine Frage war, nennen Sie alle 12 Gemeinden, die den Süßwein Comanderia machen dürfen, in alphabetischer Reihenfolge. Da war ich raus, da war mein Blatt dann leer. Ähnlich gibt es das auch mit weinverwandten Themen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel Käse ein Thema ist. Dann gab es eine Frage, hier sind 10 klassische Käse, 10 Weinregionen, verbinden Sie. Und da stand zum Beispiel Désalé und Gruyère. Das ist was, wenn man in der Schweiz arbeitet, das kriegt man noch halbwegs hin. Wenn ich mir aber vorstelle, für einen Kollegen aus Malaysia oder vielleicht aus Südamerika, der hat von beiden wahrscheinlich noch nie gehört und dann ist das recht schwierig. Dann gibt es die zweite Säule nebst der Theorie, das ist das Tasting. Auch da sehr weinlastig, man kriegt Weine hingestellt, muss die möglichst genau beschreiben, wonach riecht das, wonach schmeckt das, wie sieht der aus, kann ich den jetzt trinken, muss ich den noch weglegen, was kann ich dazu essen, muss ich den dekantieren oder nicht. Und dann Best Case erkennen. Bei einem Jungwettbewerb sind das dann eher klassische Weine, zum Beispiel in Chianti und ein Chateauneuf du Pape oder sowas. Bei einer Weltmeisterschaft sind es dann auch sehr verrückte Weine. oder seltene Wein oder gereifte Weine. Und dann natürlich auch andere Getränke. Wir hatten Biere, wir hatten Tees, hatte ich einmal, Kaffees, Spirituosen, Cocktails, Sake. All das muss dann auch blind beschrieben und erkannt werden. Und das dritte ist dann der Service. Das heißt, man muss zum Beispiel einen Wein dekantieren, einen Schaumwein öffnen. Man muss vielleicht einen Cocktail machen. Man muss auf eine Beschwerde reagieren, zu einem Menü mündlich was empfehlen oder eine Zigarre anzünden. Und da ist dann auch sehr unterschiedlich. Und das ist eigentlich alles dadurch auch sehr nah dran am Beruf. Aber gerade bei der WM gibt es dann noch so eine vierte Komponente. Denn um zur Weltmeisterschaft zu kommen, habe ich viele andere Wettbewerbe gemacht, habe viele regionale, nationale Wettbewerbe gemacht. Zum Beispiel einen, der sich nur um südafrikanische Weine drehte, der war dann in Südafrika, das war eine tolle Reise. Ich habe einen gemacht rund um deutsche Weine, das war dann eher eine lokale Reise. Und irgendwann dann diese deutsche Meisterschaft angegangen, habe die dann mit 25 gewonnen und dann hatte ich so ein Jahr Zeit für die Vorbereitung.
Gewisse Phase von deinem Leben ist das ein dominanter Bestandteil gewesen. Du bist viel an verschiedenste Wettbewerbe gegangen. Du hast es ja selber gerade aufgezählt. Also, ob man sich das selber bestätigen, ist es jugendliche Neugier? Hast du das Gefühl gehabt, du musst quasi dein Hirn einfach fordern? Also, was motiviert einem überhaupt, dorthin zu gehen?
Also, schuld ist nach wie vor der Chef aus Wiesbaden, weil der mich angemeldet hat. Und die Intention war eigentlich, ich hatte mich angefangen, für diesen Weg zum Master Sommelier anzumelden, also sprich Intro, Certified Advanced. Und um das zu machen, dachte ich, sind Wettbewerbe gut, um diese Prüfungssituation zu lernen, auch das eigene Stresslevel kennenzulernen und wie bereite ich mich vor, wie strukturiere ich mir meinen Arbeitstag, wenn ich vor oder nachher noch 2 Stunden Theorie beführen muss. Und dann war eben wirklich diese Motivation Adelaide. Und das war dann so, okay, wenn sowas möglich ist bei Wettbewerben, dann mache ich das mal weiter. Und auf dem Weg zur WM habe ich dadurch total spannende Leute kennengelernt. Ich hatte auch einen Trainer und einen Verband, der mich unterstützt hat. Und habe unter anderem in der Zeit Neuseeland, Japan, Kanada, Napa Valley, Sonoma County, viele europäische Regionen und noch vieles mehr besuchen dürfen. Und das war so als Reise, als junger Mensch natürlich total spannend, so viel von der Welt zu sehen, so viel zu probieren, sei es nicht nur Wein, sondern auch Küchen und so viele Leute unterwegs kennenzulernen. Und auf der anderen Seite, also in Kanada, das war zum Beispiel auch ein Bootcamp, das hieß damals nur anders. Und da waren viele drin, die inzwischen auch Master Sommelier oder Weltmeister geworden sind. Und das ging wirklich Bootcamp morgens 6.30 Uhr mit Yoga los, was das einzige Mal in meinem Leben war, wo ich Yoga gemacht habe. Und hörte abends um 10 Uhr auf mit Blindverkostung. Warum, war ja deine Frage, warum macht man das? Das machst du eigentlich, um dich für Prüfung vorzubereiten und auch im Alltag besser zu werden, dass du mehr Weine kennst, mehr Basics kennst, Weine schneller einordnen kannst. Ist diese Flasche $50 wert oder nicht als Beispiel? Weil ist sie typisch für ihre Region oder besonders gut für ihre Region? Und da habe ich gemerkt, für diese Prüfungsstresssituationen, die ja nicht so weit weg sind von unserem Alltag. Also du hast vorhin nach mühsamen Gästen gefragt. Es gibt ja nicht nur mühsame Gäste, es gibt auch einfach Stress. Samstags abends kommen fast alle um 19.30 Uhr rein und alle haben Durst. Dann musst du halt rennen, aber es muss irgendwie elegant aussehen. Und das ist auch eine Form von Stress. Und da war für mich mit das Spannendste die mentale Vorbereitung, weil man muss sich vorstellen, bei diesen Wettbewerben am Anfang bist du da im kleinen Kämmerchen, dann gucken da nur Leute mit einem Klemmbrett recht grimmig dir zu, wie du deine Aufgaben machst. Und desto weiter du kommst, desto mehr Leute schauen zu. Es war jetzt kürzlich in Changin, die nationale Meisterschaft der Schweiz. Da saßen so 150 Zuschauer von den Kandidaten. Bei unserem WM-Finale waren es dann schon knapp 1.500, fast 2.000. Die letzte Weltmeisterschaft war in Paris, da waren es fast 5.000 im Stade de France, also einem Rugby-Stadion, die dann da zuschauten. Und dann hast du auch als Jury die ehemaligen Weltmeister, du hast die Jancis Robinson, das ist die berühmteste Weinjournalistin der Welt. Ihr Mann ist der Restaurantkritiker der London Times, der wollte die Menüempfehlung von uns. Das heißt, du hast sehr viel Stressfaktoren bei Themen, die du eigentlich jeden Tag machst. Und da musst du dann gewisse mentale Techniken lernen, wie Atemtechnik, Meditation, fokussieren, visualisieren, die dir helfen, eben nicht nur dein Fachwissen dann abrufen zu können oder deine Verkostung, sondern auch, wie schaffe ich das, diesen Moment gut und souverän zu überleben. Und das, was mir da am meisten geholfen hat, war eigentlich der Kontakt zu Sportlern und Sportlerinnen. Beispiel in diesem Bootcamp in Kanada war ein Olympionik, der Bob-Abfahrten macht. Und das sind wenige Sekunden, die das dauert. Die Olympiade ist alle 4 Jahre. Heißt, er hat einen enormen Psychodruck in diesen paar Sekunden, alles, was er in den letzten 4 Jahren gemacht und trainiert hat, abzurufen. Und da haben wir dann viel darüber gesprochen, wie man das macht, eben zum Beispiel mit Visualisierung, mit positiven Affirmationen. Also ich weiß, ich bin auf Topform, ich weiß, ich habe viel trainiert, ich bin stolz auf mich, weil viel ich trainiert habe, ich kann das. Und so Themen halt dann abrufen zu können in diesem Stressmoment. Und das sieht man auch, wenn man diese Videos von den Wettbewerben auf YouTube sich anschaut, da sieht man, wer es schafft, sich leichter in dem Moment zu finden und wer nicht. Und es ging bei mir auch nur so leicht, weil mein Ziel eigentlich war, nur die ersten zwei Runden zu überstehen. Man muss sich vorstellen, wir sind da 63 Nationen, also 66 Kandidaten. Und im Viertelfinale sind alle und im Halbfinale sind noch so 20. Und das war das Ziel. Und sobald ich im Halbfinale war, war ich mega entspannt. Und der eine hat mir in die Ruhe sogar gesagt, ich habe an dem Abend, wo bekannt wurde, wer ins Halbfinale kommt, gesagt, ah ja, jetzt kann ich ja Spaß haben. Und so habe ich es auch wirklich gesehen, weil ich dachte, das ist jetzt gute Übung für die nächsten Wettbewerbe, weil das sonst immer lange dauert. Und als wir dann drei im Finale waren, war mit mir im Finale der damalige Europameister. Raymond Thompson ist ein toller Kollege aus Riga. Und ich war dabei, als er Europameister wurde. Und der hat das mit so einem Bravour und deutlichen Abstand zu den anderen gewonnen, dass für mich ganz klar war, der gewinnt das Ding. Und die Nina Jensen aus Dänemark und ich kämpfen jetzt um zweiten Platz und nächstes Mal wird es dann ernst. Und mit dieser Leichtigkeit konnte ich ans Finale gehen, weil es war für mich ausgeschlossen, dass ich gewinne.
Mir ist auch aufgefallen in diesem Wettbewerb, also vor jeder Aufgabe in diesem Finale tut dir dann jemand von der Jury dir die Aufgabe vorlesen, die du musst lösen. Und du hast praktisch bei jeder Aufgabe gesagt, du willst die Fragestellung noch ein zweites Mal hören. Hat das wirklich damit zu tun, dass du einfach ganz sicher bist, du machst jetzt richtig, oder ist das Zeit schinden, dass man schon mal irgendwie so ein Glas kann äugen, oder hat das einen tieferen Hintergrund?
Auch da eine Mischung aus beidem. Man will sicher gehen, dass man trotz Aufregung die Aufgabe richtig verstanden hat und auch alle Fallstricke, die es so gibt. Und man checkt dann das, was das Mise en Place ist, also das, was man bereitgelegt bekommen hat zum Service. Wo ist die Kerze, wo ist der Dekanter, wo ist mein Tablett, wo sind die Handservietten, wie viele Gläser sind es, gibt es verschiedene Glasformen, wie viele Gäste sitzen am Tisch. Das checkt man in dieser Zeit alles nochmal. Das ist auch ein Thema, was in Wettbewerben zunehmend verschwinden wird, weil wir versuchen als Organisatoren diese Wettbewerbe immer näher am Tagesgeschehen auszurichten. Es gibt ja zum Beispiel immer häufiger, dass du nicht wie früher für jeden Tisch, also für jede Aufgabe eine Zeitansage bekommst, sondern das ist dein Restaurant, da sind verschiedene Gäste, die was von dir wollen. Du hast 20 Minuten Zeit fürs ganze Restaurant. Und das ist viel, viel realistischer. Oder früher lief wirklich eine Stoppuhr und dann wurde geschrien, Time, wenn die Zeit ab war. Jetzt hatten wir schon mal einen Wettbewerb, wo dann einfach gesagt wurde, du hast circa 2 Minuten, dann kommt's Essen und dann kam halt das Essen. Und wenn dann der Wein noch nicht da war, dann gab es einen Punktabzug. Und das ist da, wo man zeigen will, auf einer großen Bühne, vor Pressevertretern, vor einem Livestream, vor Publikum, was ist eigentlich Sommelerie? Das ist auf dem Thema von vorhin, warum hat das eine Wertigkeit?
Du hast vorhin angetönt, die Vorbereitung war ungefähr ein Jahr auf diesem Event. Wie muss man sich deinen Tagesstundenplan vorstellen? Du hast erwähnt, ja, 2 Stunden vor, 2 Stunden nach dem Arbeiten und. Aber wie ist das Takte gsi? Wie ist der Marc in diesem Jahr unterwegs gsi, wo er sich auf diesen Wettbewerb vorbereitet hat? Was hat das bedeutet?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, du machst sowas nie alleine. Und deswegen sind die Jahre vorher auch wichtig. Als ich im Borolac anfing, das war 2017, und unser Restaurantleiter, der Aurélien Blanc, der auch mein Vorgänger Sommelier war, der hatte bei der vorigen Schweizer Meisterschaft den 2. Platz belegt und ich bei der vorigen deutschen Meisterschaft den 2. Platz. Heißt, wir beide wollten jetzt unbedingt gewinnen und haben uns dann enorm viel geholfen, gegenseitig vorzubereiten. Das heißt, dass man zum Beispiel in der Zimmerstunde, statt dass man nach Hause geht, also sprich zwischen Mittag- und Abendservice, dass man gegenseitig sich Weine blind einschenkt oder eben so Aufgaben nachspielt, wie dekantieren auf Zeitdruck. Und so baust du dir dein Team auf an Unterstützern, kriegst dann auch eben, ich hatte einen offiziellen Trainer, einen deutschen Master-Sommelier, ich hatte Hilfe von einem deutschen Sommelierverband. Das heißt, du kriegst dann auch finanzielle Unterstützung, weil du musst zum Beispiel viele Weine probieren, viele Spirituosen probieren, zu manchen Trainings hinfahren und da brauchst du Leute, die dir da helfen. Das Borolac hat geschaut, dass ich immer genug Freizeit kriege, wenn ich es brauche. Borolac hat geschaut, dass ich Weine kriege zum Probieren und so hast du dein Team an Supportern um dich rum. Meine Freundin hat gelernt, wie sie mit dem Kocherbar umgehen kann, um mir Weine zu Hause einzuschenken. Das ist so ein Gerät, wo du kleine Mengen an Wein einschenken kannst. Oder ich habe aus jedem Duty-Free-Shop bei den Reisen immer die kleinen Schnapsfläschchen mitgebracht. Und wenn ich dann nach Hause kam und sie schon im Bett war, dann standen da 6 Gläser mit dem Deckel drauf und irgendwo lag ein Zettel, wo ich dann nachschauen konnte, welcher Schnaps in welchem Glas war. Und so hast du dann wirklich so deine Momente durch den Tag verteilt, wo du entweder Theorie lernst oder dich mit Leuten triffst, um Service zu üben oder zu verkosten. Und es ist ähnlich wie beim eben Olympioniken oder Sportler. Du baust dir dann so einen Trainingsplan auf. Wann mache ich welchen Theorieteil? Wann verkoste ich was? Wann gehe ich auf welche Messe? Und desto näher du an den eigentlichen Tag rankommst, desto krasser wird's. Also in den Wochen vorher waren es pro Woche, ich habe es mal ausgerechnet, ca. 200 Weine, 30 Spirituosen und 10 bis 15 Biere, die ich wöchentlich verkostet habe. Und da liegt die Betonung auf Verkosten, weil wenn du das trinkst, hast du keine Chance. Und das ist dann halt schon viel Training, viel Struktur. Und das ist, braucht auch eine gewisse Disziplin. Aber ich hatte in dem Jahr eigentlich keinen wirklichen privaten Urlaub. Und also meine Freunde und ich sind schon sehr lang zusammen. Für die, die es interessiert, es gibt einen Film, der heißt Som. Der begleitet ein paar Amerikaner auf dem Weg zur Masters-Homni-Prüfung, die sehr ähnlich ist von der Vorbereitung. Und als wir recht frisch zusammen waren, habe ich ihr den gezeigt und gesagt, schau, das ist das, worauf du dich einlässt. Und den Satz, den ich nie vergessen werde, war, das meiste davon ist für mich okay, aber wehe, ich muss hier eure Spuckis, also sprich die Spuckbecher, abräumen. Dann kriegen wir ein Problem. Und das war so unser Deal und das war dann gut.
Wir sind immer noch zusammen, so viel kann man sagen.
Genau.
Aber du hast jetzt auch noch ein Thema ins Spiel gebracht, wo in diesem Wein-Podcast halt meiner Meinung nach doch noch eine nähere Beleuchtung braucht. Verkosten. Du musst an dieser Prüfung, an diesem Wettbewerb blind ein Wein erkennen. Und ich meine, ja, Theorie kann man lernen, tut man speichern, kann man wiedergeben. Die Abläufe muss man kennen, muss man zusammenbringen, muss die Erfahrung haben, wie man Sachen kombiniert. Aber wie trainiert man blind verkosten?
Das Wichtigste ist, dass man sich selber eine Struktur baut. Es gibt eigentlich immer die vier Blöcke. Du schaust dir das Glas an, du riechst an dem Glas, du schmeckst an dem Glas und du machst Schlussfolgerungen. Und die sind in jeder Weinausbildung gleich. Dann gibt es aber je nach Weinausbildung verschiedene Schwerpunkte. Beim Master Sommelier ist es relativ wichtig, bei der Schlussfolgerung den Wein zu erkennen. Also die Rebsorte, die Region, das Alter, die Qualität. Das heißt aber, dass sie dir eigentlich nur klassische Weine geben. Also jetzt nicht den ersten Cabernet Sauvignon, der in Schweden angebaut wird zum Beispiel, sondern wenn es Cabernet ist, dann wahrscheinlich aus Bordeaux, Napa, Australien, vielleicht noch Bolgeri, aber recht klassische Gebiete. Und dann gibt es eine Liste von, ich sag mal, 60 Weinen an Rebsorten und Herkünften, die oft vorkommen. Und dann ist die Chance hoch, dass das einer von denen ist. Beim Master of Wine ist es dann eher so, du kriegst verschiedene Weine. Es könnten dann zum Beispiel 4 Weißweine sein. Und dann sind die alle aus der, und dann kriegst du Aufgaben, wie die sind alle aus derselben Rebsorte. Erkennen sie die Rebsorte? Wo ist der Unterschied in der Machart? Wo ist der Unterschied in der Qualität? Wie würden sie was vermarkten? Und dann könnte das zum Beispiel sein, ein Grand Cru Pinot Gris aus dem Elsass mit Restsüße neben einem 3-Euro Pinot Grigio aus dem Denner. Ob du das jetzt erkennst, ist fast sekundär, sondern die Schlussfolgerungen sind da viel, viel, viel wichtiger. Und bei einer Weltmeisterschaft geht es auch mehr ums Beschreiben. Also wir haben zum Beispiel im Finale hat niemand die Weine erkannt. Auch im Halbfinale, wir hatten einen Rotwein, da haben wir fast alle erkannt, der kommt aus einer warmen Gegend, aus einem warmen Jahr, hat viel Tannin, ist wahrscheinlich eine Art von Cabernet. Aber niemand, auch nicht der Kollege aus China, hat den nach China gesteckt, wo er eigentlich herkam. Heißt, sie haben aber alle Punkte bekommen für die Beschreibung. Und so ist je nach Prüfungssituation der Schwerpunkt unterschiedlich. Verkosten lernen ist aber trotzdem was sehr Persönliches und was sehr Demütigendes, weil man liegt fast immer falsch, egal wie viel man es macht, egal wie gut die Struktur ist, egal wie viel Erfahrung man hat. Weil ganz oft sind Weine nicht so typisch. Auch inzwischen, zum Beispiel früher hat man schon alte Welt, neue Welt gesprochen, für Europa und Übersee. Das ist eigentlich Schwachsinn, weil in Europa wird es jetzt langsam heiß in manchen Gegenden. Dafür gibt es in Übersee total elegante Weine. Heißt, man muss sich eher an anderen Markern, wie wir es nennen, also an anderen Symptomen oder Eigenschaften des Glases orientieren. Und das macht das Spannende, dass man immer wieder dranbleibt und da das so ein bisschen, ich sag mal, auch scherzhaft sieht und nicht ganz verbissen und sagt, wir probieren es jetzt mal und ich kann auch mal völlig daneben liegen.
Also ich sehe das richtig. Du hast im Kopf deinen Raster, deinen Entscheidungsbaum und du sagst, es gibt verschiedene Kriterien, die muss ich abrufen und dann gibt es eine Ja-Nein-Logik. Und so kommst du dann eigentlich, je weiter runter du kommst, näher an dein Ziel an, nämlich, was habe ich da im Glas, wo kommt das her, wie alt ist das?
Du hast es genau richtig gesagt, das Ziel ist, was habe ich im Glas? Die meisten fangen an mit, was habe ich im Glas? Und dann wirst du fast immer scheitern, weil du dich dann, das riecht wie, das hatte ich schon mal, und dann suchst du nur noch Dinge, die dich bestätigen. Und du nimmst nicht mehr wirklich wahr, was im Glas, sondern du bastelst dir deine Antwort. Heißt eigentlich, man fängt oben mit allen Optionen an. Ganz banal, ich schaue das Glas an, ist es weiß oder rot? Ah, okay, es ist ein Weißwein, die Rotweine fliegen raus. Dann vielleicht an der Nase habe ich die und die Aromen. Das kann dann nicht mehr die Rebsorte sein, heißt die und die Rebsorte fliegt raus, aber ich habe immer noch 5 im Rennen. Dann gehe ich an den Gaumen, ich habe die Alkohol, die Säure, die Phenolikstruktur. Jetzt können es nur noch die 2 sein. Jetzt gehen wir mal tiefer. Hat es Holz? Okay, für die Rebsorte ist Holz nicht typisch, dann fliegt die Rebsorte raus. Dann sage ich mir, okay, ist jetzt Chardonnay. Das ist verhältnismäßig einfach zu finden, aber passt die Mineralität jetzt zum Burgund? Passt sie zu einer warmen Gegend, zu einer kalten Gegend, zu viel Holz, zu wenig Holz? Und so fängt man an, seinen Fragebaum abzuarbeiten.
Nach dem Final wird dann auch veröffentlicht, wer wie abgeschnitten hat. Also dort ist rausgekommen, dass du Weltmeister bist. Ist das etwas, was man noch aktiv wahrnimmt oder wird man da einfach überrollt von den Emotionen?
Ich habe das ja die ganze Woche nicht für möglich gehalten. Es dauert eine Woche, so eine Weltmeisterschaft. Erst nach dem Finale haben Nina Raymonds und ich kurz gesprochen. Da hörte ich, dass bei beiden nicht alles optimal lief. Dann hat man so das erste Mal so einen Hauch von Zweifel gehabt, könnte das jetzt wirklich passieren? Und dann ist es relativ fies, sie rufen erst den 3. Platz auf. Und das war Raymonds. Und das war der allererste Moment in der Woche, wo ich dran geglaubt habe, es könnte jetzt passieren. Und dann gibt es wie bei den Oscars so And the Winner Is. Und da sieht man auch, wenn man frühere Finale anschaut, das waren viele Kollegen, die häufiger im Finale standen. Das heißt, der Leidensweg war länger. Und da ist so ein Urschrei rausgekommen. Also auch bei Paolo Basso, dem Schweizer Sommelier-Weltmeister. Ich nehme erstmal einen Schritt nach hinten. Das fand ich im Video, als ich ihn später gesehen habe, sehr spannend, weil ich konnte das gar nicht glauben. Und das war dann, also der Rest vom Tag ist dann auch so ein Trubel. Das war dann wirklich sehr surreal. Und es dauert auch ein paar Tage. Es gab dann die Szene abends im Hotel nach dem Dinner. Ich habe meine Tasche wieder eingepackt und ich hatte so eine Tasche, wo mein ganzes Zubehör für Wettbewerbe drin war, wie Zigarrenschneider, Ersatzkellner, Messer. Das ist dann wirklich wie MacGyver, man läuft da mit einem vollbepackten Jackett. Und ich bin im Kopf beim Packen immer durchgegangen, was ich nächstes Mal besser machen muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, es gibt kein nächstes Mal mehr. Mhm. Und das war so ein, wie erstmal mich hingesetzt. Das war strange.
Ist das dann auch wirklich so quasi der letzte Wettbewerb, den man noch macht? Und wenn man den gewonnen hat, ist das Wettbewerbsthema wie irgendwie auch erledigt?
Muss nicht so sein. Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, habe ja dann weiter versucht, das Thema Masters Sommelier anzugehen, was nicht erfolgreich war. Ich habe ja vorher schon recht viele Wettbewerbe gemacht, also es gab gar nicht mehr viele, wo ich noch antreten dürfte. Und ich bin der Meinung, wenn du das gemacht hast, dann solltest du A, anderen mal die Bühne überlassen und B, dann auch helfen, dass andere das mal schaffen, was du geschafft hast. Und deswegen auch diesen Fokus auf Nachwuchsarbeit und Bootcamp und Sommelierverbände.
Wenn du jetzt auf den Sieg zurückschaust, quasi rückblickend auf das, was nachher gekommen ist, hat dir der irgendetwas eröffnet? Hat das Auswirkungen auf dich als Mensch oder auf deine berufliche Karriere?
Man hofft immer, dass es auf einen als Mensch keine Auswirkungen hat. Ob das so ist, muss man durch das Umfeld fragen. Auf die Karriere definitiv. Erstmal losgelöst vom Hauptberuf. Du hast dann schon die Möglichkeit, noch mehr zu reisen als vorher, noch mehr Verkostungen zu machen, kriegst Projekte angeboten. Und da habe ich auch ein paar angenommen, aber nicht viele. Und dann gab es eher diesen Break, den wir alle hatten. Das war im März 19, dass ich gewonnen habe. Und dann ging das so ein halbes Jahr los, dass es anzog. Und dann war ja recht schnell die Pandemie. Und dann konnte ich per Zoom reisen, wie wir alle. Das war dann nicht so die beste Zeit für so einen Titel. Und im Hauptberuf, ich habe damals schon 2 Jahre etwas mehr im Borlack gearbeitet als Sommelier. Und zum Borlack gehört ja ein Weinhandel. Und mit dem hatte ich vorher zwar sicherlich zu tun, aber nicht viel. Und nach der Weltmeisterschaft habe ich dann angefangen, so einen Tag die Woche für den Weinhandel zu arbeiten. Und das wäre sicherlich ohne den Titel nicht so schnell entstanden, dass ich dann da auch Events mitmoderiere oder ähnliches. Dann in der Pandemie war im Weinhandel mehr zu tun als im Hotel. So bin ich dann etwas mehr für Borlack tätig geworden. Und so fing das eigentlich an. Und das hätte es wahrscheinlich ohne den Titel nicht gegeben. Und über die Jahre hat sich die Aufgabe ja dann immer stärker verändert. Und seit circa 1,5 Jahren, jetzt bei 2 Jahren, bin ich fast nur noch im Weinhandel tätig.
Du hast selber gesagt, dein Arbeitgeber, das Borlack, hat dir Zeit eingeräumt, dass du dich auf die Wettbewerbe kannst vorbereiten, dass du dort dann auch wirklich eine gute Voraussetzung hast. Es ist natürlich toll, wenn man so einen Arbeitgeber hat. Kannst du uns mal sagen, wie bist du überhaupt von Deutschland, wo du ja all die hochklassigen Stationen durchlaufen hast, schlussendlich in der Schweiz beim Borlack gelandet?
Die Kurzfassung ist, ich wollte Französisch lernen und deswegen ist die Geschichte so interessant, weil ich war in Wiesbaden so nach 3 Jahren an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das war eine wunderschöne Station, ich habe hier viel gelernt, ich sprach gut Französisch, aber nicht fließend und wollte Französisch lernen. Ich habe angefangen, nach Stellen in Paris zu schauen als junges Sommelier. Und eines der Praktika, die ich davor gemacht habe, war im Vierjahreszeit in Hamburg. Die haben zu dem Zeitpunkt einen Sommelier gesucht. Ich habe die Anzeige gesehen, weggeklickt, konnte die ganze Nacht nicht schlafen und habe am nächsten Tag die Personalchefin angerufen und gesagt, Frau Krüger, ich konnte eine Nacht lang nicht schlafen, weil ich diese Anzeige gesehen habe. Ich will eigentlich nach Frankreich, aber das Vierjahreszeiten würde mich in Deutschland halten. Und dann ging es relativ schnell, dass ich dann im Vierjahreszeiten anfangen durfte. Und das war so eine riesen Spielwiese, weil wir hatten 12 Restaurants und Bars, einen riesigen Weinkeller. Das Restaurant wurde damals bestes Restaurant Deutschlands. Wir hatten 2 Sterne, es gab einen tollen Patissier, den Christian Hüms, der auch später in die Schweiz ist. Und ich durfte richtig viel machen und lernen und verschiedene Weine einsetzen. Und auch da, nach 3 Jahren, war ich wieder an dem Punkt, wo ich sagte, das war eine wichtige, tolle Station. Jetzt geht's wieder ums Französisch. Ich suche eine Stelle in der Romandie oder in Paris. Und dann sagt mir eben meine Kollegin, du, das Borlack in Zürich sucht einen Sommelier. Da ist ja der Direktor, der uns beide ausgebildet hat, der Herr Luxem. Also, ja, toll, aber ist ja jetzt nicht wirklich französischsprachig. Eine Woche später meldete sich Herr Luxem von alleine, der Hoteldirektor, und sagt, ich suche einen Sommelier. Kennst du jemanden? Ich sage, ja, ich bin selber schon am Grübeln. Ja, dann komm doch mal vorbei. Und dann bin ich vorbei und habe festgestellt, der Restaurantleiter kommt aus dem Burgund. Der ist auch immer noch da. Der damalige Küchenchef kam aus dem Badland. Der Executive Chef, also der oberste Küchendirektor, ist Jurasse, also ein Schweizer, aus dem Schweizer Jura. Und im Service wurden zum Beispiel alle Bons auf Französisch geschrieben. Und ich war vorher noch nie in Zürich. Es war ein wunderschöner Tag, als ich Probearbeiten hatte, wo ich sagte, das war irgendwie auch Schicksal. Und es war wirklich ein toller Aufenthalt, auch wenn es nur eine Nacht war. Und ich dachte mir, da ist ein Weinhandel dabei, das könnte vielleicht so perspektivisch interessant sein in einem Unternehmen mit Gastronomie und Weinhandel. Wusste da noch nicht, dass das so schnell der Schwerpunkt wird. Und habe mich dann hier beworben und durfte dann eben die Stelle auch haben als Sommelier. Und bin dann im Januar 17 im Borelac gestartet, im Pavillon. Das war das damalige französische Gourmet-Restaurant. Und das war eine Zeit, wo eben viel passiert in diesem Restaurant. Wir hatten damals einen Stern. Der Küchenchef hatte gerade einen Jugendkoch-Wettbewerb gewonnen, oder der Sous-Chef, nicht der Küchenchef. Und dann im 19, was fürs Haus eh wichtig war, aber es war das 175. Jubiläum vom Unternehmen. Die siebte Generation hat geheiratet, die Frau Magita Kracht. Das Pavillon hat einen zweiten Stern bekommen und ich durfte dann diese komische Weltmeisterschaft noch gewinnen. Also es war so ein halbes Jahr, wo wir alles Gefühl haben, irgendwas muss jetzt schief gehen. Da wussten wir noch nicht, dass Covid um die Ecke kommt. Aber es war schon so, es war wirklich eine tolle Zeit. Und so bin ich im Borelac gelandet und jetzt schon 9 Jahre relativ glücklich.
Ich meine, wenn man deinen Werdegang auch anschaut, jetzt in diesen 9 Jahren, du bist ja extrem schnell den Karriereleiter aufgeklettert. Also Sommelier, dann nachher hast du die Verantwortung für die Wein dürfen übernehmen, stellvertretenden Geschäftsführer, jetzt Geschäftsführer. Was geht dir durch den Kopf, wenn du da überhaupt mal über das auch nachdenkst und die Zeiten so Revue passieren lässt?
Also ich glaube, ein Stück weit ist es typisch für unser Unternehmen, sowohl für die Weinhandlung Borelac als auch fürs Hotel. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, der Kollege, der im Hotel den Weinkeller pflegt, tut das länger, als ich lebe. Das finde ich ist immer, da braucht man einen Moment, bis man das im Kopf verstanden hat. Das zeigt, wie lange Leute bleiben. Da haben wir einige von. Ich finde es auch schön, warum bleiben Leute so lange? Klar müssen dafür manche Basics stimmen, wie die Stimmung und manche Benefits und pipapo. Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass man auch, wenn man mag, immer wieder eine neue Aufgabe dazu kriegt. Und so war es bei mir eigentlich auch. Es hat sich alle 2 Jahre die Aufgabe leicht verändert. Erst war es nur in dem einen Restaurant, dann war es Sommelier fürs ganze Haus. Dann kam eben dieser einen Tag die Woche Weinhandel dazu. Dann vor 4 Jahren circa passierten im Weinhandel einige Umstrukturierungen. Da war der Gedanke, dass ich dann da auch mich mit drum kümmern darf, zusammen mit dem Team. Und da habe ich noch gesagt, nimm mir meinen Service nicht weg. Das war wirklich der Dialog. Und ich sagte, mir macht Service noch so viel Spaß. Und habe dann unter der Woche 2 Jahre lang im Weinhandel gearbeitet. Und Freitag, Samstag abends im Pavillon. Und diese Mischung hat mir auch total viel Spaß gemacht. Die Aufgabe im Weinhandel hat mir aber viel schneller mehr Spaß gemacht, als ich mir das hätte vorstellen können.
Was hast du denn da gemacht am Anfang im Weinhandel?
Also der Titel war ein bisschen sperrig. Das war Mitglied der Geschäftsleitung. Heißt so ein bisschen alles und nichts wirklich, wenn man böse sein will. Wir hatten ein Direktionsteam aus 2 Direktoren und ich durfte die beiden in so ziemlich jedem Projekt unterstützen. Von Weinauswahl zu, wir haben damals eine neue Filiale eröffnet, zu natürlich Teamentwicklung und vielen weiteren Themen, die so tagtäglich anstehen, die dann auch ja nicht alle mit Wein zu tun haben in so einer Geschäftsleitungsaufgabe. Es geht auch mal um Mietvertrag oder um Handwerker aufbieten. Und das sind dann mal Themen, wo ich sage, da habe ich dann nach dieser sehr intensiven Weinlehrzeit, fing es dann los, auch mal andere Themen näher kennenzulernen. Und dann war der Wechsel, dass wir im Hotel gesagt haben, wir schließen das Pavillon und schaffen ein neues Konzept, das Magita, was so ein bisschen lockerer, ein bisschen mediterraner ist und eine etwas andere Ausrichtung hat, auch im Service. Das war eben 2 Jahre, nachdem ich zu Borelac gewechselt war. Das war der Moment, wo es sich richtig und natürlich anfühlte, dass ich sage, ich lasse das Hotel größtenteils hinter mir, unterstütze weiterhin beim Weineinkauf, bei der Schulung vom Team, bei manchen strategischen Teams oder größeren Events, aber konzentriere mich jetzt deutlich mehr auf den Weinhandel. Das war im Januar 24, durfte dann auch die stellvertretende Geschäftsführung übernehmen. Und da war eigentlich die Idee, dass ich jetzt bei der Aufgabe mal ein paar Jahre bleibe, weil ich mich mit meinem Chef, dem Jimmy Rosa, auch sehr, sehr gut verstanden habe. Und die Idee war eigentlich, dass wir das jetzt zu zweit relativ lang, ich sag mal, wuppen oder schmeißen. Und dann war es leider so, dass im November letzten Jahres der Jimmy sehr spontan verstorben ist. Und das war wirklich für uns alle menschlich ein ziemlicher Schlag, weil wir uns extrem gut verstanden haben. Und auch für die Firma natürlich eine Herausforderung, wenn so von einem Tag auf den nächsten der Chef verstirbt. Und da hatten wir eben das Glück, mit den vielen langjährigen Kollegen und Kollegen, dem guten Draht zur Eigentümerfamilie, der Familie Kracht, dass wir dann auch in dieser schweren Zeit, weil das war auch genau in der Zeit, wo extrem viel läuft, also Jahresendgeschäft ist im Weinhandel immer dann, wenn am meisten Päckli bestellt und am meisten Bestellungen auf die Gastronomie rausgehen, dass als Team diese wirkliche Herausforderung gut überstanden haben. Und dann, als diese recht intensive Phase vorbei war, war ich sehr, sehr dankbar, dass die Familie Kracht mir dann die Geschäftsführung im nächsten Jahr anvertraut hat.
Wie ist das für dich? Ich meine, du bist ja ins kalte Wasser geworfen worden. Du bist zwar vorher STV gewesen, aber dann hat es geheißen, so Marc, und jetzt gib gut sie.
Jein. Also es war sicherlich kaltes Wasser, weil es deutlich schneller kam als gedacht. Der Gedanke stand schon immer mal im Raum, dass, wenn der Jimmy mal in Rente geht, die Option da ist, vielleicht die Nachfolge anzutreten. Heißt, wir haben schon vieles zusammen gemacht und es auch sehr offen ausgetauscht. Und das andere ist, man ist ja nie ganz alleine. Also wir haben einige Führungskräfte in der Firma, die schon lange dabei sind, die dann auch in so Situationen Rat geben. Ich habe ein tolles Kaderteam, das schon mehrheitlich sehr, sehr lange da ist. Und die Eigentümerfamilie ist natürlich selber auch präsent. Das heißt, es ist zwar kaltes Wasser, aber du schwimmst nicht alleine.
Jetzt, wenn ich Borolac höre, oder? Das ist ja die renommierte Hoteladresse in Zürich. Und bei Borolac Vin, wo du jetzt Geschäftsführer bist, sehr renommierte Weinhandlung, aber du hast uns in anderen Gesprächen auch schon gesagt, es stört dich ein bisschen, dass quasi der Weinhandlungsteil immer so ein bisschen abgetan wird, als wir verkaufen nur Luxuswein und so und bei uns darf man nicht vorbeikommen. Warum muss denn das Bild aus seiner Sicht korrigiert werden? Weil ich meine, der Brand steht halt irgendwie schon auch für Exklusivität. Das ist halt einfach das, was einem zuerst im Kopf abgeht, wenn man Borolac hört, nicht?
Ich glaube, bei den Zimmern auf jeden Fall. Also die Zimmerraten von Borolac zählen mit zu den, ich sag mal, am höchsten der Schweiz. Das ist auch, denke ich, für die Qualität, die das Haus bietet, wirklich rechtfertigt. Aber gerade die Gastronomie soll ganz Zürich offen stehen. Das sieht man auch, wenn man die Weinkarte mit anderen 5-Sterne-Häusern vergleicht, versuchen wir schon, dass für jeden was dabei ist. Klar gibt es den Romani Conti, wenn man ihn will, aber es gibt auch ein gutes Glas Wein für 10 Stutz. Und ähnlich ist es auch im Weinhandel. Ich glaube, für die, die es nicht kennen, wir sind ca. 50 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 4 Shops und einen Online-Shop, aber auch ein großes Team, das sich um Hotellerie und Gastronomie und Fachhandel kümmert. Und klar kommen wir aus dem 5-Sterne-Bereich. Das soll sich vor allen Dingen im Service widerspiegeln. Die meisten von uns kommen aus der Gastronomie, aus der Hotellerie. Aber was zum Beispiel viele nicht wissen, der Durchschnittspreis der Flaschen, die wir verkaufen, ist bei knapp über 20 Stutz. Wir haben knapp 200 Weine unter 20 Stutz. Heißt, die Idee ist auch im Einstieg wirklich gute Qualität zu haben und nicht nur die Le Flaves, Rousseaus etc., die wir natürlich auch haben. Und diese Bandbreite müssen wir, glaube ich, mehr zeigen, weil wir ja auch nicht nur in 5-Sterne-Hotels und nicht nur an Millionäre verkaufen, sondern auch wenn du eine Flasche Prosecco am HB suchst, die gekühlt ist und du willst die in der Limmat oder im Zug trinken, da haben wir einen Shop, da kannst du die gekühlt mitnehmen, wir geben dir einen schönen Plastikbecher mit. Und ja, das ist dann anders als ein Borolac, aber es ist dann auch ein tolles Weinerlebnis bei 30 Grad an der Limmat. Genau diese Vielfalt wollen wir eigentlich darstellen. Und das Spannende ist auch, oder anders gefragt, was schätzt ihr, was das Weinland ist, was wir am meisten verkaufen?
Spanien oder Schweiz?
Schweiz wird nie klappen, weil die Winzer Gott sei Dank genug selber verkaufen. Aber tatsächlich Spanien. Und das freut mich, wenn du das sagst, weil die meisten sagen Frankreich. Weil es traditionell so war, dann war es lange Italien. Aber seit einigen Jahren ist schon Spanien wirklich der Schwerpunkt vom Portfolio. Aber dadurch, dass es auch französisch klingt, Borolac Vin, denkt man immer, ja, es ist immer noch Frankreich-lastig. Und das ist es nicht. Und das müssen wir nach und nach, glaube ich, noch mehr erzählen, warum das so ist. Und ich glaube, gerade Spanien ist ein Land, wo man in jedem Preisbereich was findet. Also wir haben auch einen Ermita von Palacios, einen der Top-Weine, wenn man möchte. Aber es gibt auch tolle Weine für 15, 18 Franken. Du hast vorhin auch einige Beispiele genannt, wo man in Spanien immer wieder überrascht wird von der Qualität.
Ich kann mich nur erinnern, wir sind dich einmal besuchen in deinem Geschäftssitz. Und ich meine, ich bin beeindruckt gewesen, weil das Erste, was du mit uns natürlich gemacht hast, du bist mal einst durch den Keller mit uns. Wie war es für dich, als du das erste Mal in dem Keller gestanden bist?
Also ich glaube, Keller ist ja noch eine leichte Untertreibung, oder? Es ist ja, ich werde das schnell beschreiben, es ist ja eine grosse Lagerhalle, wo man irgendwie, ich weiss nicht wie viele Meter, kann raufschauen kann und da stapelt sich palettweise Wein. Und für mich ist das sehr interessant gewesen. Ich habe noch nie in so einen Weinhandlungskeller reinschauen können, in so ein Weinlager, oder? Und man darf sich gar nicht ausmalen, was der Gegenwert von diesen gelagerten Weinen dort ist. Aber ja, es ist sehr eindrücklich gewesen, wenn man dort drin
ist. Ja, und ich meine, schlussendlich, das ist ja wie so eine Kathedrale vom guten Geschmack. Also, so ist es mir vorgekommen.
Es ist für einen Sommelier erstmal ein riesen Kulturschock. Und auch für einen Kaufmann im Sommelier, weil ein Großteil des Sommelierberufs ist eben kaufmännisch, auch Lagerhaltung, Inventuren etc., war ich sehr nervös, weil wenn du ein Hotel-Weinkeller verwaltest, dann hast du in der Regel 20 bis 100.000 Flaschen. Je nach Hotelgröße, je nach Vielfalt der Gastronomie und Größe der Karte. Heißt es auch, das ist eine gewisse Kapitalbindung, aber noch was, wo du sagst, okay, da, wenn ich morgen nicht mehr da bin, das kriegen die demnächst verkauft. Und dann habe ich das erstmal so Stocklisten aus Regensdorf gesehen, bevor ich selber war. Und dann, ich war gewohnt, im Hotelkeller liegen dann irgendwie eine Palette Prosecco, das sind so 600 Flaschen. In so einem Weinhandel, gerade kurz vorm Sommer, liegen halt mehrere Paletten Prosecco, heißt, da steht eine fünfstellige Summe und du denkst, ist das der Wert? Nee, das ist die Flaschenmenge, Wahnsinn. Und dann fängst du an, so die einzelnen Posten durchzugehen und denkst, da gibt es ein paar Posten in der Menge, oh wow. Aber klar, die Rotation ist viel höher, es gibt viel mehr Kunden in der ganzen Schweiz. Und dann kommst du in diese Halle, bist eben sonst wirklich gewohnt, du gehst runter in einen Keller. Das war in jedem Hotel, wo ich war so. Der Keller war immer wörtlich im Keller. Und bist dann eben das erste Mal in einem ebenerdigen Weinlager. und musst hoch statt runter schauen und siehst 5 Paletten übereinander gestapelt und das mehrere Gänge lang. Also wir hätten eine Kapazität von knapp 2 Millionen Flaschen, wenn wir das wirklich komplett auslasten würden. Und das ist dann schon sehr, sehr anders, als man es aus der Hotellerie kennenlernt. Und das war am Anfang schon ungewohnt, auch wenn wir über Bestellungen sprechen. Das war im Hotel, dann bestellen wir jetzt 24, 36 oder 60. Und da geht es dann darum, bestellen wir 1, 2 oder 10 Paletten. Und da bin ich auch froh, dass dann manche Kollegen schon lange da sind und sagen, ja, da brauchen wir jetzt eben nur 1 oder brauchen wir jetzt mal 8. Und das war am Anfang sicherlich eine Umgewöhnung, das definitiv. Gleichzeitig auch, weil das Sortiment dadurch viel mehr Konstanz hat. Also als Sommelier ist man ja so ein bisschen auch eine Hummel oder eine Biene, sage ich mal. Man fliegt von einer Blume zur anderen und sagt, oh, ich nehme hier mal 6 Flaschen, da 24 Flaschen. So leicht geht es im Weinhandel dann nicht, weil wir eigentlich ja auch auf längere Partnerschaften setzen. Und das macht es dann spannend, dass wenn man sagt, wir suchen jetzt was aus einer neuen Region, musst du wirklich sehr, sehr viel mehr Fragen abklären. Nicht nur, ist der Wein lecker, passt der Preis, stimmt die Qualität und die Bepunktung, sondern gibt es sonst noch Importeure in der Schweiz, passt das zu unseren Kunden, passt die Aufmachung für einen Webshop. Und das sind dann Themenfelder, als Beispiel Etiketten. Da setzt du dich als Sommelier nicht mit auseinander, weil du verkaufst über ein Schriftstück, du verkaufst aus einer Weinkarte. Aber in einem Webshop oder in einem Handel ist es natürlich wichtig, wie sieht auch eine Flasche aus. Und das ist was, wo ich am Anfang nicht genug drauf geschaut habe, wo du dann lernst, okay, das spielt eine Rolle, ohne dabei den Qualitätsanspruch zu verlieren. Aber so ändert sich dein Blick ein bisschen und das ist dann schon so wie so eine Entwicklung, die man durchmacht.
Mich würde noch interessieren, eben, du hast die Besitzerfamilie Kracht schon mehrmals angesprochen. Ihnen gehören beide Unternehmen. Was ist denn so das Verhältnis zu der Besitzerfamilie?
Wäre es kein gutes Verhältnis, wäre ich nicht 9 Jahre. Das ist schon was, wo ich schätze es sehr, weil sie heißen Kracht, aber es ist dieselbe Familie wie Bauer, also sprich wie die Gründungsfamilie. Es gab nochmal eine Hochzeit, wo der Name sich gewechselt hat. Und was ich sehr, sehr schätze, ist zum einen, dass immer wieder ins Unternehmen investiert wird. Also wir bauen ja regelmäßig um, wir nehmen neue Weingüter auf, wir renovieren Zimmer, wir machen neue Schulungsmaßnahmen fürs Team. Und das, was gerade in schwierigen Marktlagen, wie auch der Weinmarkt, der im Moment ist, würde das nicht jede Unternehmerfamilie so tun. Und das andere ist, dass sehr langfristig gedacht wird. Das sieht man nicht nur bei der Personalpolitik, dass wir eben so langjährige Mitarbeiter haben, sondern auch bei den Partnern, wie lange wir schon mit manchen Weingütern arbeiten. Zum Beispiel, wir haben jetzt seit 70 Jahren den Hauschampagner im Hotel nicht gewechselt. Das wird es in anderen Hotels nicht geben, weil dann kommt ein Angebot reingeflattert, wo man 30 Rappen an der Flasche spart und wird umgedreht. Und das schätze ich sehr, dass man da eher auf Langfristigkeit denkt.
Und der Besitzerfamilie einmal und redet ihr Sortiment rein, weil sie dort irgendwie eine Präferenz haben oder gibt es so Sachen nicht?
Ich glaube, in jedem Team redet jeder mal mit rein und da sind wir dann wieder bei der Debattenkultur von der englischen Schule. Jeder von uns entdeckt mal was. Das muss nicht nur Wein sein, das können auch mal Gläser sein oder Ideen. Und da wird das dann durchdiskutiert. Aber es wird von keiner Seite, weder von mir, noch vom Einkauf, noch von Ihnen eigentlich durchgedrückt.
Debattenkultur finde ich sehr ein gutes Stichwort, dass sie jetzt gerade wieder aufkommt, weil wir gehen jetzt in die nächste Runde von dem Gespräch. Und das ist unser Begriffsspiel von der Vibrator. Und das machen wir mit jedem Interviewgast. Und das ist relativ ein einfaches Spiel. Wir geben dir einfach 2 Begriffe und du musst dich, ich betone es nochmal, für einen von beiden entscheiden. Du hast 3 Joker, also 3-mal kannst du schlüpfen, die anderen musst du beantworten und mach immer noch kurze Begründung dazu. Es muss nicht episch sein, dass wir ein bisschen zügig vorwärts kommen in dem Spiel, aber es würde mich dann immer halt interessieren, oder es würde uns interessieren, warum du dich für den einen Begriff entscheidest. Dann wäre die erste Frage, Borolac oder Dolder?
Borolac. Oder also zum Arbeiten Borolac als Gastdolder, ja, weil ich als Gast nur im Dolder bin und Borolac nur zum Schaffen.
Frankreich oder Spanien?
Frankreich, da meine Lebensgefährtin Französin ist, wäre jede andere Antwort verboten.
Österreich oder Italien?
Der letzte Urlaub war in Italien, deswegen nehme ich Italien.
Pfalz oder Burgund?
Definitiv Burgund. Zum einen ist die Küche etwas feiner als in der Pfalz und vor allen Dingen die Weine sind dann doch langlebiger.
Rhone oder Rioja?
Rhone von der Landschaft und von den klassischen Weinen. Ich glaube, in 10 Jahren bei den Weinen die Rioja. Aber im Moment definitiv Rhone.
Mosel oder Jura?
Mosel. Riesling liegt mir im Blut, nicht nur wegen dem Sommelierjob im Rheingau. Aber ich hatte deutlich häufiger einen Mosel-Riesling, wo mir die Haare positiv zu Berge standen, als das bis jetzt bei Jura-Weinen der Fall war, bei mir persönlich.
Deutschland oder Schweiz?
Schweiz, ich lebe nicht ohne Grund seit 9 Jahren hier und auch weintechnisch hat es sehr, sehr große Vielfalt, die ich sehr schätzen lernen durfte.
Köln oder Zürich?
Definitiv Zürich, weil ich die Lebensqualität höher finde, das Wetter ist deutlich besser und wenn das Wetter dann doch mal zu warm wird, ist es viel schöner im See zu schwimmen als in Köln dreckigem Rhein.
Sommelier oder Master Sommelier?
Sommelier.
Master Sommelier oder Master of Wine?
Persönlich war das Ziel immer Master Sommelier. Deswegen war das meine Wahl, ganz bewusst. Warum? Master Sommelier ist näher dran am Serviceberuf. Master of Wine ist näher dran am Winzerberuf.
Master Sommelier oder Sommelier Weltmeister?
Geschafft habe ich nur den Sommelier Weltmeister, deswegen muss ich das nehmen.
Kerze oder LED?
Kerze, ganz klar Kerze.
Vielleicht müssen wir schnell erläutern, warum die Frage.
Es ist darum gegangen, du hast eine Aufgabe gehabt, oder am Wettbewerb beim Dekantieren. Und dann tust du ja schauen wegen dem Satz mit der Kerze. Aber ich habe mittlerweile schon gesehen, dass es Leute mit einer Taschenlampe machen. Und habe mich dann einfach gefragt, ich schätze dich eher klassisch ein, darum hätte ich gesagt, ja, du wählst Kerze, aber es hat mich dann einfach Wunder genommen.
Vielleicht machen wir eine ganz kurze Klammer, weil wir haben, als wir diese Standards aufgeschrieben haben, da hatten wir alle Zeit, weil das haben wir während Zoom-Sitzungen während der Pandemie gemacht. Und das war eins, wo wir am längsten und härtesten darüber diskutiert haben. Weil die New Yorker Sommeliers wollten alle, dass wir auch Nahtels zulassen, die Taschenlampen im Nahtel. Die klassischen Franzosen natürlich eher nur die Kerze. Ich finde, beides hat seine Berechtigung, aber ich finde, schöner ist definitiv die Kerze. Und so Diskussionen hatten wir auch beim Thema Kleidung zum Beispiel. Ich finde, ein Sommelier muss heutzutage nicht mehr eine Krawatte, einen Anzug, sonst was tragen, was da versucht wurde durchzusetzen, sondern gerade in Weinbars ist die Kleidung anders. Gerade in nicht-europäischen Ländern ist die Kleidung anders. Aber das war eine total spannende Diskussion, wie man einen globalen Standard in einem klassischen Beruf festsetzt.
Kommen wir gerade auf die nächste Frage. Die passt eigentlich gerade. Krawatte oder Flüge?
Krawatte. Ich muss gestehen, ich habe nie gelernt, wie ich eine Fliege binde. Alle Fliegen, die ich habe, sind so hinten zum Klippen. Aber Krawatte ziehe ich ab und zu gerne an. Allerdings nicht bei den Temperaturen, die wir im Schweizer Sommer oft haben.
Schürze oder Jackett?
Jackett. Ich finde es ganz, ganz schlimm, mit Schürze zu arbeiten. Das musste ich nur in einem Job und musste es dann beim Wettbewerb wieder. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn ich laufe relativ zackig und wenn ich dann da so gehemmt werde. Mit dem Jackett hast du deutlich mehr Taschen, wo du alles verstauen kannst.
Ja, das führt mich gerade zur nächsten Frage. Luxus oder Bodenständigkeit?
Ich glaube, man kann das nicht trennen. Gute Bodenständigkeit ist auch ein Luxus, aber deswegen nehme ich eher Bodenständigkeit. Beispiel jetzt im Sommerurlaub dieses Jahr war ich auf Sizilien mit die besten Speisen, die wir hatten, waren nicht in den Sterne-Restaurants, wo wir waren, sondern auf dem Fischmarkt oder einfache Muscheln mit einer tollen Soße am Strand. Aber das ist auch eine Art von Luxus, weil in Sizilien zu sein, frische Fische, gut zubereitet oder frische Meeresfrüchte. Und deswegen, das kann man nicht immer trennen. Und ich glaube, auch wenn man sieht, wie viele Elemente der Luxusindustrie weltweit, also nicht nur auf Hotellerie oder Wein gesprochen, sondern auch andere Themen, sich entwickeln, man besinnt sich immer viel mehr auf diese Ursprünge und auf diese Momente und es muss nicht immer hier noch eine Schippe Kaviar und da noch ein Gold drauf sein. Ich glaube, deswegen Bodenständigkeit wird der neue Luxus ein Stück weit.
Kaffee oder Tee?
Habe ich noch einen Joker?
Du hast noch alle drei Joker.
Tatsächlich, bei mir ist es bis 14, 15 Uhr immer Kaffee und dann schwenkt es auf Tee um. Da kommt dann die britische Schule durch.
Chardonnay oder Riesling?
Riesling. Also beim Deutschen, glaube ich, eine rhetorische Frage.
Pinot Noir oder Cabernet Sauvignon?
Immer mehr Pinot Noir, tatsächlich. Cabernet Sauvignon gern noch als Blend, aber reinsortig definitiv Pinot. Vor allen Dingen, weil was man immer vergisst, Pinot denken immer alle direkt an Rot. Ich bin in der Champagne oft viel lieber bei einem Blanc de Noir als bei einem Blanc de Blanc zu Hause, sprich bei einem meistens aus Pinot Noir nicht immer produzierten Champagner.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch. Meine Freundin würde gerne Fisch wahrscheinlich hören, aber es ist mehr Fleisch.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch. Fleisch ist mein Gemüse.
Letzte Frage, privat. Kochen oder kochen lassen?
Kochen lassen. Ich bin, glaube ich, ganz okay da drin, den Wein auszusuchen, aber kochen können andere deutlich besser.
Die private Frage kommt nicht von ungefähr, weil wir spuren langsam in den letzten Teil innen von dem Weintalk und dort wollen wir dich einfach auch noch ein bisschen privat kennenlernen. Bis jetzt haben wir noch nur ein bisschen über das Geschäft und deine Sommelier-Tätigkeit geredet. Jetzt wollen wir auch noch den privaten Marc Allmend ein bisschen spüren.
Und was bietet sich mehr an, als den Markt dort dann abzuholen, wo halt wahrscheinlich seine Leidenschaft und sein Beruf zusammenkommen. Und da fragen wir uns natürlich auch, wenn du mal nicht im professionellen Modus bist, was trinkst und isst du gern?
Also ein paar Themen haben wir gerade schon angerissen. Kaffee ist bei mir relativ wichtig. Also unter 3 bis 5 pro Tag ist es eigentlich nie, sei es als Espresso oder als Cappuccino. Tee im Winter sehr, sehr viel, gerade Grüntees. Dann an, ich sag mal, anderen alkoholfreien Getränken ist es vor allen Dingen viel Apfelschorle. Ganz selten mal eine Limonade wie ein Bitterlemon am ehesten oder Ginger Ale. Und dann schon auch viel Wein, aber natürlich oft zum Essen oder mit Bekannten, mit Freunden, mit der Lebensgefährtin. Das ist dann wirklich vom Genussmoment abhängig. Aber das sind eigentlich so die Dinge, die ich am meisten trinke. Spirituosen, Cocktails und Ähnliches eher selten. Gestern war ich toll japanisch essen, da gab es dann Sake, das mag ich sehr. Und Bier, würde man ja denken, bei einem Kölner ist weit oben auf der Agenda. Bei mir fast nur im Sommer und ich mochte ganz lange nicht viele Biere außer Kölsch und Weizen, aber weil die Weltmeisterschaft in Belgien war, habe ich mich damals sehr intensiv mit Trappistenbieren und anderen Bieren beschäftigt und da habe ich wieder einiges lieben gelernt, was ich eigentlich schon verdrängt hatte. Zweiter Teil der Frage, glaube ich, Speisen, oder? Wir haben schon gehört, dass ich, glaube ich, ab und zu mal Fleisch esse. Tatsächlich, aber wenn ich am Meer bin, dann eigentlich nur Fisch und Meeresfrüchte. Gemüse dürfen dann auch dabei sein, weil Ärzte behaupten, das sollte man ab und zu. Und sonst, ja, eigentlich sehr, sehr breit. Die letzte Reise, die ich da so faszinierend fand, war, ich war das erste Mal in Singapur. Und in Singapur ist es ja wirklich ein Schmelztiegel von Kulturen und du kannst es ja auch, obwohl es eine große Stadt ist, fast erlaufen. Also ich bin gefühlt zu Fuß von Neu-Delhi nach Istanbul gelaufen, weil du kannst von Little India zu Little Turkey laufen und hast dann da auf der einen Seite ein total gutes Chicken Masala und auf der anderen Seite einen richtig gut gemachten Döner Kebab oder andere tolle türkische Speisen. Und dann noch die ganzen anderen Küchen, die da auf Singapur Einfluss genommen haben. Und das war kulinarisch eines der Reisen, die mich in letzter Zeit am meisten begeistert haben, weil ich einfach binnen der Woche gefühlt die Welt bereist habe auf dem Teller.
Tust du privat eigentlich auch Wein sammeln? Tust du Bunkern? Hast du einen grossen Keller? Oder ist das, wenn man so viel beruflich mit Wein zu tun hat, ich bin eigentlich immer in der Quelle, wenn ich etwas brauche, ist das gar kein Thema mehr?
Also ich stehe aktuell auf einigen Weinkellerfirmen aus Zürich auf der Warteliste. Falls jemand zuhört und ein Keller frei wird, freue ich mich sehr. Denn zu Hause platzt die Sammlung langsam über die Kapazität, die unser Keller verträgt. Denn ich glaube, wie jeder in der Weinbranche, man sieht sehr viel, was einen begeistert, nimmt dann eine Flasche mit oder eine Kiste mit. Ich versuche meistens eine Flasche, weil ich weiß, wie oft mich was begeistert und nicht eine Kiste. Oder kriegt was geschenkt oder empfohlen und mal mitgebracht, aber wart noch ein Jahr, bis du das probierst. Und dann sind es eben doch recht schnell ein paar hundert Flaschen.
Wenn du jetzt aber jemanden zum Znacht einlädst, was ist so der goldige Standard bei Almerz daheim?
Also ich glaube, Schaumwein zum Starten schon. Bei uns ist auch Schaumwein fast immer kalt oder wir beide haben sonntags oft frei. Dann ist Schaumwein oft zum späten Frühstück, so der Start einen entspannten Sonntag. Und dann ist es sehr von den Gästen abhängig. Sind es Personen aus der Weinbranche, dann bringt man vielleicht auch mal was Spezielleres oder Gereifteres. Sind es Personen, die eigentlich mit Wein nicht viel im Hut haben, dann gibt es eher was Gefälligeres in Anführungsstrichen. Dann gibt es je nachdem auch ganz unterschiedliche Speisen. Also da gibt es keinen Standard. Ich glaube, was man schon merkt, wenn man selber aus einem Service- oder Gastronomieberuf kommt, dann Dinge, die man aus dem Restaurant gewohnter ist, wie schön eindecken, einen Teller schön anrichten, dass es eben kein, ich sage jetzt mal, IKEA-Pressglas ist, sondern eher ein feineres Glas. Das sind dann so die Standards, die auch ins Private rüberschwappen.
Du sagst ja selber, die Welt vom Wein ist gross und faszinierend und du liebst es täglich dazu zu lernen. Trotzdem, wenn du jetzt nur eine Flasche kannst wählen, auch wenn du jetzt all die Facetten zuvor ein bisschen angelegt hast, welche wäre es?
Weil es dann auch über ein paar Tage hält, ein Großformat von einem Riesling mit Restsüße und Reife. Der, wenn es nur eine ist, der hält lange.
Mich würde mal interessieren, jetzt eben, du bist ja Sommelier und bist jetzt Geschäftsführer von einer Weinfirma. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es in deinem Kollegenkreis mal der eine oder andere dich so fragt, was er soll trinken. Nervt das oder kannst du mit dem gut umgehen?
Ich kann damit sehr gut umgehen, weil ich finde es eigentlich spannend, was wer aus welchen Gründen als Wein mag. Also auch am Anfang, als ich mit dem Beruf gestartet habe, wenn ich dann zu Hause bei der Familie war, hat sich keiner mehr getraut, Wein einzuschenken. Und ich fand es eigentlich spannend zu sehen, warum haben sie jetzt diesen Wein ausgesucht. Und ähnlich sehe ich es auch, wenn jemand nach einer Empfehlung fragt, warum fragt er? Also A, schafft er nicht sonst an die Information zu kommen? Sind wir als Weinwelt schon wieder zu sperrig? Oder ist es so speziell, weil er sich schon durch einen Urlaub oder so eine Weinregion verliebt hat? Das ist was, was mich fasziniert. Und dann auch zu sehen, kommt die Empfehlung denn dann an? Wenn man an dem Punkt ist, dass es einen so frustriert, dass Menschen mit dem eigenen Beruf zu wenig zu tun haben, dann sollte man aufhören mit dem Beruf. Aber wir sind ja in einem Weinberatungsberuf, deswegen sollte einen das nie stören.
Aber wir sind ja bei dir jetzt privat gerade ein bisschen unterwegs. Du hast das gleiche Beruf nochmal ins Spiel gebracht. Aber wenn Wein dein täglicher Begleiter im Beruf ist, kann es dann nicht sein, dass irgendwann mal privat findest, hey, jetzt ist gut.
Also klar trinke ich nicht jeden Abend Wein und nicht jeden Tag Wein privat. Das definitiv nicht. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass man den Kopf ab und zu abschalten kann. Es gibt so ein Grundrauschen, was mitschwingt. Aber wenn ich im Strand sitze und eine Flasche Wein mit Blick auf den Sonnenuntergang trinke, dann hat das nichts mit diesem 40-Punkte-Grid, also diesem Raster, was wir vorhin angesprochen haben, zu tun, sondern ist es einfach ein Momentgenuss. Dann muss das auch nicht der größte Grand Cru aller Zeiten sein. Und das ist, glaube ich, das Abschalten, was du vielleicht dann meinst, dass man es nicht mehr so stark analysiert wie im beruflichen Kontext.
Wie schaltest du denn so schnapp? Also was machst du zum Ausgleich? Ich meine, gerade so ein Geschäftsführerjob ist ja sehr fordernd. Da muss man ja schauen, dass man ihn nicht ausbrennt oder dass man noch ein paar Sachen hat nebst dem Job. Was machst du da?
Ich gehe wahnsinnig gern schwimmen, gerade auch im Sommer in den Seen, aber auch sonst im Schwimmbad, wenn es sein muss, im Winter. Das ist was, was mich wirklich sehr schnell entspannen lässt. Ich lese sehr, sehr gerne, vor allem Krimi-Romane, die mit einem hohen Tempo geschrieben sind, also so klassische, eigentlich würde man sagen, Page-Turner, weil dann fesselt dich das Buch so sehr, dass du eigentlich nicht mehr an was anderes denkst. Und ich muss gestehen, ich schaue auch relativ oft auf Netflix irgendwelche Krimiserien und das ist dann oft abends so was, was einen in einen völlig anderen Kontext holt und abspannen lässt. Was mich auch noch fasziniert, ist Kunst, wobei mich am meisten eigentlich Fotografie interessiert. Ich bin nicht so ein Fan von, ich sag mal, gemalter oder Skulpturenkunst, sondern eigentlich Fotografien ist was ich mir sehr oft auch in Ausstellungen oder ähnlichem anschaue, weil ich es total spannend finde. Es ist ähnlich wie beim Sommelier. Ein Fotograf erschafft eigentlich nichts. Er fängt einen Moment ein aus einer gewissen Wahrnehmung heraus. Und das ist das, was ich faszinierend finde, wie verschiedene Menschen einen Moment wahrnehmen, festhalten und dann ein Stück weit ja auch mit dem Blickwinkel, mit der Belichtung, mit dem Arrangement doch dann arrangieren.
Mich würde noch interessieren, der Wein, den wir da im Glas haben, was würdest du zu dem essen?
Also wir haben ja ein Gespräch dazu genossen oder gegessen, denn das war ja die Aufgabe, eine Prüfungsaufgabe, please repeat again, war ja, finde ein weinendes Gespräch untermalt. Tatsächlich aufgrund der Säure, aufgrund der exotischen Früchte, aufgrund der, was du, glaube ich, Wacholdernote genannt hast, dieses recht würzige, würde ich da bei leichteren Vorspeisen bleiben, die aber eine gewisse Salzkomponente mitbringen. Also ganz einfach, wenn ich eine badierte Dattel, also eine in Speck gerollte Dattel oder sowas habe, das kann ich mir da sehr gut vorstellen. Oder auch, wenn man ein bisschen exotischer werden will, ich hatte gestern einen tollen Oktopussalat mit Orangenfilets, das wird dazu auch richtig gut funktionieren.
Und die Frage, was man zu dem Wein kann essen, die kommt nicht von ungefähr. Man hat es am Anfang von dem Weintalk angekündigt. Der Marc Almert ist jetzt zwar zum ersten Mal bei uns zu Gast gewesen, aber nicht zum letzten Mal, weil die Weinbrater und der Marc Almert und mit ihm auch Boro Lacqueville, wenn man so will, im erweiterten Kontext. Wir gehen zusammen ein Projekt ein und dort geht es darum, dass wir eben mit dem Marc künftig ein bisschen mehr über Food Pairings reden. Also wir werden den Marc jetzt ein paar Mal zu uns einladen. Und wir haben einfach ein paar Stichwörter, beispielsweise, wenn ich einen Rotwein habe, was kann ich zu dem Rotwein essen? Der Marc wird ein paar Rotwein mitbringen, natürlich aus seinem Sortiment. Und wir haben ihm aber eine taffe Vorgabe gesetzt. Er darf die Weinbrater-Range von 30 Franken nicht oder wenn dann nur knapp überschreiten. Und mit dem Marc werden wir dann eben zusammen erörtern, was zu den Weinen, die er mitbringt, was da ideal würde passen. Marc, wie sind wir auf das Projekt überhaupt gekommen?
Der beste Tipp, den ich in meiner Ausbildung bekommen habe, war eigentlich, nimm dir ein Glas Wein und probier den ganzen Kühlschrank durch. Nimm dasselbe Glas Wein, probier einen Löffel Joghurt, ein rohes Gemüse, ein gekochtes Gemüse, eine Frucht, ein Stück Fleisch, ein Stück Käse. Und das hat mir gezeigt, wie unkompliziert Food and Wine Pairing sein kann. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch gemeinsam entwickeln möchten in dieser Podcast-Reihe. Es gibt ein paar Ideen, ich will nicht Regeln sagen, sondern Ideen oder Erfahrungen, an denen man sich orientieren kann. Aber eigentlich ist es viel spannender, das selber auszuprobieren. Und ich glaube, da gibt es genug Wein, da gibt es genug Speisen, da gibt es genug Zutaten, die man nutzen kann. Und das ein bisschen im Gespräch rauszuarbeiten, was macht euch Spaß? Ich weiß, ihr beide kocht relativ gerne, deutlich besser als ich. Dass man sagt, okay, welche Ideen habt ihr? Welche Weine kann ich mir vorstellen? Und warum könnte das jetzt ein Match sein? Und da möchten wir euch gerne gemeinsam mit abholen.
Und das finden wir ein tolles Projekt und darum wird es in Zukunft immer mal wieder einen Folge geben, wo wir zwischenschalten mit dir zusammen und auf das freuen wir uns einfach sehr. Und ich finde es schon sehr cool, dass wir jetzt jemanden da haben, der sich blind in dem Thema auskennt und mit uns das zusammen mal intensiver erörtert.
Ich gehe davon aus, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer sich wahnsinnig dürfen freuen auf eine Reise, und zwar wirklich eine Reise, so wie du das beschreibst. Eben, es ist auch ein Experimentieren, es ist ein Erfahrungen sammeln, es ist ein Pflegen von Offenheit. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen wird gut tun. Mal einmal Schranken über Bord werfen, offen sein und schauen, was sich da ergibt mit den verschiedenen Weinstilen, mit den verschiedenen Essensvorschlägen. Und da bin ich wirklich mega gespannt drauf.
Ich auch, ich freue mich sehr. Deswegen müssen wir, glaube ich, jetzt das nächste Fläschchen finden und dann anfangen mit der nächsten Folge.
Und das werden wir machen. Und das wäre es jetzt aber mal für den Weintalk. Marc, wir danken dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen hast und zu uns ins Studio gekommen bist. Und ja, wie gesagt, man wird dich wieder hören.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Das wäre es für diese Folge. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge. Schaltet auch dort wieder ein. Bis dorthin, habt eine gute Zeit. Und tschüss, Nagi.
Tschüss, Nelly.
Und tschüss, Marc.
Tschüss, Nagi. Tschüss, Nelly.